Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, dem Podcast, der von Swift präsentiert wird. Und mir gegenüber sitzt Tanja Erath. Sie ist momentan auf jeden Fall eine der umstrittensten Rennfahrerinnen. Viele hassen sie, viele mögen sie. Und sie hat am Freitag hier in Köln den Komet als beste Newcomerin des Jahres im Bereich Podcast gewonnen und ist im Moment sehr, sehr erfolgreich. Meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Tanja Erath.
Wo kam das jetzt her?
Kennst du nicht? Das ist das Intro von... Darf man das im Podcast abspielen? Weiß ich nicht. Oder vielleicht kriegen wir eine Lizenzrechte, ich weiß nicht. Ich spiele es einfach mal ab. Das ist.
Ich sag Hallo erstmal.
Er ist momentan einer der umstrittensten Rapper. Viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ja? Er hat am Freitag hier in Köln den Komet als bester Newcomer des Jahres bekommen und ist im Moment sehr, sehr erfolgreich. Meine Damen und Herren, auf mit ihm. Hier ist Sido. Ich bin jetzt ein Goldjunge.
Kennst du das Intro nicht?
Das Lustige daran ist, dass. Kennst du noch MySpace? Bist du alt genug, um MySpace noch zu kennen?
Ich kenne es, aber ich hatte es nie. Also
mein MySpace-Name ist Goldjunge.
Wirklich?
Ja.
Okay, das ist tatsächlich.
Deshalb passt es noch umso besser, dass das Intro läuft und direkt danach Goldjunge von Sido.
Das Witzige ist nämlich auch, dass ich habe letztens den Podcast von Paul Ripke, AWFNR, gehört und da war Vanessa Mai zu Gast. Und die bringt ein Buch raus, was My Way heißt. Also wegen M-A-I. Und ja, die bringt so anscheinend ganz viele Produkte raus, wo sie halt auf ihren Nachnamen was damit zu tun hat, Anschluss dazu sucht. Und dann hat Paul Ripke den genialen Witz gemacht, ja, du könntest ja auch so ein Social Media Network machen, das nennst du dann MySpace. Und dann hat sie gesagt, nee, das gab's doch schon mal. Sie hat einfach den Witz live im Podcast. Das war herrlich. Um mal sehr komplett gut random anzufangen hier.
Ja, ich fühle mich auch ein bisschen überfahren.
Ja.
Merke ich gerade.
Ich habe das Lied gestern auf der Rückfahrt vom Grand Prix von mir, weil ich bin ja seit über einem Monat endlich mal wieder ein Rennen gefahren. Und auf der Rückfahrt lief dieses Lied bei mir im Shuffle und ich dachte mir, lange nicht gehört. Eigentlich ein gutes Intro für Tanja. Und so kam das zustande.
Ja, gut, dass wir die Kurve zum Radsport bekommen haben. Wenn du schon mit dem Rennen beginnst, Rick, sag doch mal, wie war's?
Seit über einem Monat war ich endlich mal wieder im Peloton anzutreffen und es war sehr, sehr schön. Und man muss auch sagen, dass Grand Prix für mich ein sehr dankbares Rennen ist, um wieder anzufangen. Also es war sehr kontrolliert und obwohl Taco van der Horn in der Spitzengruppe war und es dann doch ja schon den ganzen Tag eine ordentliche Pace war, war es für mich ja ein gutes Rennen, um wieder reinzukommen. Das Team hat jetzt von mir nicht allzu viel erwartet. Wir hatten jetzt auch nicht irgendwie den Top-Favoriten am Start. Und ich war eigentlich soweit mit der Performance ganz zufrieden. Hab den Jungs ein bisschen geholfen. Aber dann im tiefen Finale, dafür hat die Form noch nicht gereicht, um da wieder mein gewohntes Level vom Anfahren zu haben.
Aber ich sag mal zum Glück, weil es gab einen Massensturz am Ende. Und da war es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eher weiter hinten war. Ja. Weil ich glaube, vorne sind vielleicht 20 durchgekommen.
Ja. Ja, ganz wenig nur. Und es war zum Rennen, gibt es nicht viel zu sagen. Spitzengruppe weg, ganzen Tag kontrolliert. Spitzengruppe eingeholt und dann Massensprint. 3 Kilometer vom Ziel gab es noch einen Massensturz. Aber den habe ich mir von hinten angeschaut und bin dann auf der Wiese rechts vorbeigefahren, habe immer richtig Position gut gemacht und bin dann auf einem sehr guten. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Ergebnis geschaut habe, weil ich 77. geworden bin und ich finde das einfach ein schöner Platz, 77, zweimal die 7 ist meine Lieblingszahl. Da war ich dann doch sehr zufrieden mit mir.
Bist du dann auch Valtteri Bottas Fan?
Nee.
Das ist doch die 77.
Ja, das wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was dazugelernt.
Ich glaube es zumindest.
Ja. Erzähl mal, was war los bei dir, Tanja, in den letzten Wochen?
Ja, also ich komme gerade von Belgien. Aber
aus Belgien.
Aus Belgien, ja. Von Brüssel aus Belgien. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, merke ich. Also, ich bin heute von Brüssel zurückgefahren. Wir haben Freunde in Brüssel besucht. Das heißt, ich war zum allerersten Mal nicht radspezifisch in Brüssel, sondern einfach nur zum Spaß. Und wir waren dann tatsächlich zwar auch am Sonntag Radfahren und sind sogar nach Geratsbergen gefahren. Aber zum ersten Mal bin ich da ganz angenehm die Mur hochgefahren, anstatt mich zu quälen, und habe da oben einen Kaffee getrunken. Es war ganz nett.
Es ist Wahnsinn, ne? Wenn du an so Orte gelangst, die du normalerweise nur mit Radrennen und Schmerzen verbindest, die sind ja dann auch einfach auf der Landkarte völlig gebrandmarkt. So. Also mir geht es auch so, ich habe immer Riesendiskussionen mit Leo, die mag es super gerne, an den Strand zu fahren nach Holland. Das ist ja aus Köln nicht ganz so weit, 3 Stunden ist man da. Und dann kann man da so eine schöne kleine Vakanzi machen am Strand. Und ich verbinde halt, weil ich auch 2 Jahre bei Rabobank gefahren bin, alle Ränder oben mit Windkante und Inseln links und rechts. Und gerade Seeland ist einfach nur Windkante. Und da, also ich kann halt da in diesem Ort gefühlt nicht relaxen und mich an den Strand legen. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig kann ich gerne in die Alpen oder so fahren, weil das verbinde ich wiederum mit Schmerzen in den Bergen, was unsere Urlaubsauswahl immer ziemlich schwierig macht, weil dann, also Leo sagt immer, du verbindest immer alles mit deinem Scheißradfahren.
Ja, hat sehr wahrscheinlich auch recht. Was bleibt euch dann noch so an Urlaubszielen? Gar nicht mal so viel.
Amerika, da war ich immer gerne. Da war immer gut immer.
Okay.
Oder wo man einfach kein Rad fährt. Naja.
Sehr gut. Ich habe nämlich auch noch eine Geschichte von meiner Heimfahrt,
Nee, alles gut. Und ich hab völlig auf dich gebaut, weil ich habe gerade 1:40 Podcast aufgenommen.
Ja.
Ich war beim Was ist los Podcast, beim lieben Sören.
Ja.
Ich habe da schon 1:40 gepodcastet. Und
ich habe mir auch total viel notiert und habe eigentlich auch viel zu erzählen, aber ich bin gerade ein bisschen vielleicht habe ich jetzt gerade einen Zuckerschock, weil wir gerade eben hier die halbe Packung Gummibärchen gegessen haben, als du dein Reel geschnitten hast. Rick Zabel war nämlich erst zu spät, dann hat er noch sein Social Media gemacht und ich saß hier und habe Gummibärchen gegessen. Das heißt, wahrscheinlich ist es gerade einfach nur eine Überdosis Zucker. Wie auch immer, also ich bin heute von Brüssel zurückgekommen. Wir sind Autobahn gefahren, wie man das normalerweise tut, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und ich bin knapp dem Tod entgangen. Das war ein total weirder Moment, denn wir sind zuerst von einem LKW überholt worden oder so einem kleineren LKW, von so einem Gartenbau-LKW, und der hatte hinten so lauter Rechen und Schaufeln drauf, und ich sag so zu Lennart, stell mal vor, da löst sich eine. Das ist ja richtig schrecklich. Der biegt ab, wir fahren weiter, halbe Stunde später wechsle ich gerade die Spur, auf einmal fliegt was an meinem Seitenspiegel vorbei. Also ich bin gefahren und ich gucke nur in den Seitenspiegel und sehe, wie eine Schaufel sich so auspendelt auf der Fahrbahn hinter mir. Und dann ist dem LKW, der vor mir auf die Spur gefahren ist, einfach von der Ladefläche hinten eine Schaufel runter. Und die hat das Auto knapp, ich würde so 15 Zentimeter oder sowas, verpasst. Das wäre, glaube ich, unschön gewesen. Vor allem hätte es wahrscheinlich auch, also war da halt Fahrerseite, also... Ja. Wenn es mich erdolcht hätte.
Ist ja nicht direkt dann tot.
Mit 120, was so eine Schaufel in die Windschutzscheibe bekommst, weiß ich nicht.
Ja gut, aber es sagt ja keiner, dass sie dich direkt im Hals trifft. Sie kann ja auch.
Ja gut, ich bin dramatisch, weißt du, das stimmt.
Die hätte ja auch einfach einmal durch die Frontscheibe durch, hinten eine Heckscheibe wieder raus, und wärst dann weitergefahren.
Ein bisschen zu Karglas.
Frische Luft. Frische Luft. Mit Durchzug halt ein bisschen.
Schaufelglas, Schlag, Karglas löst es.
Aber du bist gefahren.
Ja, damit Lennart arbeiten kann.
Ach so, okay, ich wollte nämlich gerade fragen. So ist das. Also nicht,
dass Frauen nicht Auto fahren
können. Ich wollte sagen, nur, aber bei mir ist, ich würde gerne öfter nicht fahren, aber ich komme da nicht raus. Also ich muss meistens fahren.
Ja, ich habe auch tatsächlich dann beim Autofahren, ist mir auch eigentlich so eine gute Analogie zum Rennenfahren aufgefallen, weil ich dachte, es gibt ja so Leute, die sind entweder mega Raser, dann gibt es ja so die Leute, die wollen gar keine Autobahn fahren, dann gibt es so den Durchschnittsfahrer. Und dann habe ich gedacht, früher würde ich mich so als Durchschnittsfahrer auf der Autobahn einschätzen. Also, wir müssen wirklich von vorne anfangen.
Nein, jetzt mach weiter.
Ich krieg überhaupt keinen Gedanken gerade.
Ist nicht schlimm.
Oh mein Gott, das hört sich keiner an.
Früher würdest du dich als Durchschnittsfahrer bezeichnen und mittlerweile als Topfahrer. Ja, aber
ich wollte eigentlich den Radsportbezug machen. Ich wollte nicht über das Autofahren sprechen. Also, wenn man sich die Autobahn vorstellt wie ein Radrennen. Autobahnfahren ist ein Radrennen. Dann war ich früher im Radrennen einfach ein ganz normaler Fahrer. So, ich habe mich über extreme Raser oder Drängler aufgeregt. Und wenn irgendjemand dich geschnitten hat, da hat mich das mal gestört. Aber ansonsten war ich eigentlich relativ entspannt. Bin eher rücksichtsvoll gefahren. Also wenn ich gesehen habe, irgendjemand will auffahren, habe ich Platz gemacht. Aber ich war jetzt kein ängstlicher Fahrer. Ja. Und dieses Jahr fahre ich so Rennen, wie die Leute, die einfach konstant auf der rechten Spur bleiben, zwischen zwei LKWs eingeklemmt und alles bedrohlich finden. Und die am liebsten einfach überhaupt nicht auf die Autobahn gehen. So fahre ich dieses Jahr Rennen, habe ich mir heute beim Autofahren gedacht.
Ah, okay. Jetzt macht es Klick.
Jetzt kommt es an.
Jetzt habe ich es verstanden, worauf du hinaus wolltest.
Okay, bin ich ja froh, dass ich das heute rausbekommen habe noch.
Ach ja. Nee, wir nehmen auch sehr spät, vielleicht liegt es daran, dass wir so spät abends aufnehmen.
Ja, ich bin ja eigentlich ein Nachtmensch, daran kann es nicht liegen.
19.49 Uhr.
Lass uns doch einfach erstmal über Radsport sprechen.
Was ist denn passiert in der Radsportwelt? Also ich bin ein Rennen gefahren seit einem Monat, das war so mein Highlight.
Also Causa Roglic können wir schon mal besprechen, theoretisch.
Ja, okay, das können wir
schon mal streitbar.
Können wir direkt anfangen.
Dann hat Antonia Niedermayer den GC und zwei Etappen bei der Rundfahrt in der Ardèche gewonnen. Respekt. Also
Glückwunsch.
Glückwunsch dazu. Der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft, ich kann ja immer mit dem Bund Deutscher Radfahrer aussprechen, ist gesetzt worden. Darüber können wir auch noch sprechen, theoretisch. Remco hat seine erste Grand Tour gewonnen, darüber können wir auch sprechen. Dann der erste Teenager auf einem Grand Tour-Podium seit 1904 oder so. Können wir auch noch drüber sprechen. Ja, lass uns doch mal mit Roglic anfangen.
Ja, Roggel. Was soll man zum Roggelmann sagen?
Ja, bist du Team Roglic oder Team Wright?
Also, ich würde mich da auf keine Seite schlagen, aber in dem
Fall... Wirklich nicht?
Nee, also...
Natürlich enttäuscht.
Es sind mir beide wirklich völlig egal. Egal, ob das Fred Wright ist oder Primoz Roglic. Ich sympathisiere da mit keinem von beiden. Dann sogar noch eher, also von der Sympathie bin ich sogar eher bei Primoz Roglic, aber in dem Sturz ist natürlich, was Jumbo-Visma da für eine Pressemitteilung danach drei Tage später rausgegeben hat, ist ja lächerlich. Also, muss man ja wirklich auch so sagen, also das war halt ein Rennunfall und wenn einer von seiner Linie abweicht, dann fährt Roglic eher einen Wide rein als andersrum. Das ist so meine Sicht als Sprinter. Ich will da jetzt aber auch gar nicht irgendwie jetzt noch viel mehr drüber reden, weil was ich viel beschissener eigentlich an der ganzen Situation war, oder was ich da nicht cool dran fand, war halt, dass Roggelmann dann raus war, ne? Also in dem Moment war halt die Vuelta halt gar nicht mehr spannend. Es war gerade so, ich bin gerade in die Vuelta reingekommen ins Gucken und dachte mir so, oh ja, vielleicht holt der Roglic hier seine dritte Vuelta in Folge und holt sich holt die Zeit noch auf Remco und macht's spannend. Und dann hat er sich halt erst grandios attackiert und richtig ein paar Sekunden rausgeholt und dann halt leider auch grandios selber eliminiert. Das fand ich natürlich schade. Und dass er natürlich dann enttäuscht ist danach und auch, dass er aussteigen muss, ist ja völlig verständlich. Da war sicherlich auch eine gewisse Ärger auf einen selber dabei. Ja, aber dann die Schuld jetzt in dem Fall dann auf Fred Wright zu schieben und auch so mit den Argumenten von Rider Safety, das war Quatsch.
Ja, also ich bin auf jeden Fall Team Wright. Jetzt, ich meine jetzt nicht generell, sondern einfach jetzt in diesem
Rechts bist du.
Fall. Nein, mit W, ach so. Right. Team Fred. Ich bin einfach Team Fred. Weil Roglic hätte es ja einfach so stehen lassen können und dann hätte er eigentlich alle Sympathien auf seiner Seite gehabt und jeder hätte gesagt, ja, super gefahren. Der Einzige eigentlich, der Evenepoels Grand Tour Sieg hätte attackieren können. Ja. Und dann passiert sowas. Alles wunderbar. Aber dann bringt er diese Pressemitteilung raus, gibt die Schuld, die nach Fernsehbildern eindeutig bei ihm liegt, jemand anderen ab, der einfach auch eine super Grand Tour gefahren, also eine super Vuelta gefahren ist. Das fand ich einfach richtig gemein. Ja. Ja, und alles, was er über Rider Safety gesagt hat, würde ich absolut unterschreiben. Ja, und ich finde auch, es sollte mehr Rücksicht genommen werden und auch was dieser Jumbo-Chef sagt, so manchmal vielleicht mehr Hirn und Bremsen benutzen, würde ich absolut so unterschreiben. Aber in dem Fall hat es damit nichts zu tun. Ja. Da waren einfach, wie viel, fünf Leute und einer hat einen Fehler gemacht und hat sich selber abgeräumt am Ende. Also, naja.
Ja, genau, also der Sturz und die Aussagen standen in dem Fall in keinem Zusammenhang. So, ne? Ja. Also Und ich bin ja auch schon ein paar Grandes mit Primus gefahren. Man muss schon auch sagen, dass das Matej Mohoric, dann, der hat ja auch noch mal so ein bisschen nachgetreten, dann medial. Es stimmt schon, dass Primus schon ein sehr nervöser Fahrer ist, der wirklich auch, sobald er nicht bei seinen Teamkollegen im Schlepptau ist, sehr nervös wird und dann auch Risiken eingeht, um da wieder hinzukommen. Also dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt, wir reden jetzt auch drüber. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum die Pressemitteilung, also Jumbo-Visma, die Pressemitteilung erst 3 Tage später rausbringt. Also da hättest du es dir auch einfach sparen können nach 3 Tagen.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird das auch gerade einfach, schlägt das jetzt auch gerade so Wellen, weil es endlich mal wieder so ein bisschen, ja, wie sagt man, so einen
Crit Beef.
Ja, genau.
Contour-Beef.
Es ist einfach mal wieder so ein schönes Thema, über das man sich ein bisschen streiten kann, wo sich die Mütter aneinander reiben. Und ich glaube, deswegen wird es auch ein bisschen besprochen. Also jetzt großen Erinnerungen wird das jetzt wahrscheinlich nicht bleiben. Aber ja, es ist einfach ein bisschen Gossip, wo man mal so ein bisschen quatschen kann wieder. Was ja, ich halt nur schade finde.
Ein Eigentor hätte ich.
Ja. Also. Was ich halt nur schade finde, was man dann immer dabei vergisst, ist so ein Riesenfahrer wie Primoz Roglic, der auch eine riesen Fanbase hat, wenn der so eine Aussage trifft. Das zieht natürlich auch mal einen krassen Hass auf Fred. Mhm. Und ich glaube, was ich auch so gesehen und gehört habe, dass der natürlich auch Social Media technisch ganz schön was einstecken musste danach. Und das ist halt schon hart, ne? Also wenn du da so einen Shitstorm auf jemanden lostrittst, das, ja, und vor allem, wenn es dann aus meiner Sicht zu Unrecht geschieht, das ist das Einzige, was ich wirklich ja, bemängeln muss auch da.
Ja, voll. Also Fred Wright hat danach ja auch so ein Twitter-Statement rausgegeben, das super fair war Roglic gegenüber, wo er eigentlich seine Leistung während der Vuelta mega gelobt hat und gar kein böses Wort verloren hat, aber eigentlich nur gesagt hat, wie sehr ihn das getroffen hat und wie enttäuscht er halt war. Und das erstmal so sehr, sehr fair und sportlich von ihm wieder. Aber ja, deshalb hat es mich, glaube ich, auch so traurig gemacht, weil ja. Ich dachte, der ist jetzt auch kaputt am Ende von einer 3-wöchigen Rundfahrt und kriegt dann jetzt noch sowas aufgetischt. Also irgendwie schade.
Ja, so viel zu Vuelta. Die Remco, Entschuldigung, Remco Evenepoel gewonnen hat. Also nicht, dass man ihm das jetzt nicht hätte zutrauen können, aber dass er so schnell eine Grand Tour gewinnt, war dann schon krass.
Ja.
Seine zweite Grand Tour, glaube ich, die er gefahren ist ja. Nach dem Giro letztes Jahr. Nach dem Giro letztes Jahr dachte ich noch ehrlicherweise so ein bisschen so, auch für Remco Evenepoel wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Aber knappes Jahr später anscheinend doch. ja, super souverän, gar keine Schwäche gezeigt. Auch der war ja jetzt nie dick oder so, aber der war ja jetzt wirklich richtig cool. Ausgezehrt, auch ja. Richtig dünn. Und dann zeigt er natürlich, wie er dann auf einmal berghoch fahren kann, plus Zeit fahren kann. Also eigentlich keinen Moment der Schwäche so richtig gehabt, fand ich immer sehr kontrolliert. Auch wenn er vielleicht ein oder zweimal am Berg hat Fahrer davonziehen lassen, immer auf 10, 20 Sekunden, nie wirklich viel, immer kontrolliert weitergefahren.
Immer mit Auge.
Ja, unangreifbar gewesen, gerade dann, nachdem Roglic raus war. Also Chapeau. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Remco Evenepoel gewinnt die Vuelta mit, wie alt ist er? 21, 22?
Jung.
Sehr, sehr jung. Herzlichen Glückwunsch. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich, was du gerade angesprochen hast, auch für den drittplatzierten Ayuso.
Mega, ja. Also 19 ist er, gell? Mit 19 einfach mal Grand Tour Podium schon, ja. Die meisten haben halt mal Bartwuchs, ne?
19, ey, das ist, wenn ich überlege, wo ich mit 19 Jahren alt war, mit 19 Jahren war, da war ich wirklich so weit entfernt, von der Leistung her, überhaupt an einer Grand Tour teilzunehmen. Und dann rede ich nicht davon, dass man da irgendwie, also das ist schon immer wieder auch, wo ich mich selber kneifen muss, dass ich immer noch in demselben Sport auch unterwegs bin, gefühlt, weil die... Also es ist ja mittlerweile, das sind ja eigentlich gefühlt alles Jahrhunderttalente. Oder eigentlich sind es Jahrhunderttalente, aber es können dann eigentlich auch keine Jahrhunderttalente mehr sein, wenn du die Masse an Talent siehst, die gerade da ist. Also Pogacar, Wout van Aert, Ayuso, Evenepoel, das sind ja Vingegaard, so viele Fahrer gerade unterwegs, die auf, ja eigentlich einfach so für mich ungreifbar fahren. Dass sie aber dann da trotzdem, also wenn es jetzt nur eingeben würde, würde man sagen, Jahrhunderttalent, das wollte ich nur gerade sagen, aber ja. Gefühlt gibt es halt gerade 5 Jahrhunderttalente, die gegeneinander fahren.
Ja. Naja, ich glaube, es hat sich halt auch viel, viel geändert. Ich gucke aktuell die, also das jetzt als kurzer Einwurf, ich gucke aktuell diese All-or-Nothing-Arsenal-Doku. Und da sieht man ja nochmal, wie viel professioneller in anderen Sportarten gearbeitet wird, in der generellen Betreuung. Und wenn man halt sieht, dass wahrscheinlich jetzt auch eine Generation von Fahrern kommt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die hat einfach in frühen Jahren schon sehr spezifisch trainiert, wattorientiert, trainings- oder allgemein sportwissenschaftlich gesteuert, macht das, glaube ich, schon was aus. Zu auch jetzt unserer Generation, wo jeder noch irgendwie so mit einem Riegel 5 Stunden gefahren ist. Ja. Also ich glaube, da bildet man halt schon noch mal früher eine andere Basis. Und darauf kommt natürlich noch immenses Talent. Also
ja, sicherlich. Also die ganzen Fahrer, die jetzt hochkommen, die haben eine deutlich professionellere Schulung genossen, sage ich mal, oder Ausbildung genossen in der Fußklasse. Und ja, das zahlt sich natürlich aus. Ja. Nur die Frage wird immer sein, das ist jetzt das Typische, die ganze Professionalität, die hängt natürlich irgendwo auch am Spaßfaktor. Und wie lange können die das machen?
Genau. Also
wird, wenn du halt mit 19 Dritter in der Vuelta wirst, fährst du dann noch, bis du 38 bist? Oder sagst du halt mit 30, du, es reicht mir halt jetzt, ne? Was ja auch, also ohne irgendeinen Vorwurf, was ja, finde ich, völlig verständlich ist. Ich glaube, das wird halt, also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht in 5 oder 10 Jahren, dass es wirklich normal ist, dass du nach den Junioren oder nach dem ersten, zweiten Jahr 23 Profi wirst, dass du dann 10 Jahre Profi bist und dann mit 30 bist du alt und hörst auf. Ich glaube, dass das so eine normale Entwicklung werden könnte.
Eröffnet natürlich auch wieder Möglichkeiten, weil mit 30 bist du halt eigentlich noch so jung, dass du dann sagen kannst, ja, ich studiere nochmal.
Ja, und ich werde Ärztin.
Genau. Ja, Rick.
Was ist, also haben wir jetzt, war das alle Radsport-Themen, die wir besprechen wollten?
Ja, Ayuso, also, genau. Remco, ach nee, hier, Dings, WM.
WM, ja, stimmt, WM. WM in Australien. Viele Nationen oder eigentlich alle Nationen schicken ihre besten Teams hin. Dieses Jahr ist es ja sicherlich ein bisschen prickelnd und spannend auch, weil viele Fahrer gar nicht freigestellt werden von den Teams wegen dem Abstiegskampf in der World Tour. Und andere Fahrer sagen zum Beispiel, ja, ich nehme die Reise nicht auf mich. Australien
ist zu weit weg. Mats Pedersen, der sagt, ich habe auch noch ein Leben. Ich bleib zu Hause.
Ja, da muss ich sagen, wäre ich der dänische Nationalcoach, hätte ich gesagt, pass auf, sag deiner Frau, die kann 2 Wochen mitkommen nach Australien, wir buchen dir ein Business-Class-Ticket, ab geht's. Dann verbringst du halt da mit der Zeit, machst du halb Urlaub, halb WM und Problem ist gelöst. Du hast einen Fahrer mit Topform am Start, der halt Weltmeister werden kann. Also das, also, ich meine, gut, ich würde mir wünschen, einmal die Form wie Mats Pedersen zu haben, da bei der Vuelta. Aber wenn ich einmal diese Form hätte und dann steht eine WM auf dem Programm, vor allen Dingen, wenn ich schon mal Weltmeister auch war und weiß, wie man so ein Rennen gewinnen kann, das einfach so sausen zu lassen, ist schon auch krass irgendwie. Das ist
krass, ja. Finde ich auch. Aber gut.
Steckst du nicht drin, ne?
Steckst nicht drin.
So ja. Ist. Nee, und den BDR-Männerkader, Deutschland kann ja nur mit 6 Fahrern zur WM, weil wir, ich glaube, in den Nations-Ranking nicht unter den besten 10 Nationen sind. Und wir schicken Nikias Arndt, Georg Zimmermann, Nico Denz, wen schicken wir noch?
Miguel Heidemann. Jonas Koch. Und Jannik Steimle.
Schicken wir die 6 Fahrer. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, kann man allen 6 Fahrern gratulieren. Immer geil, an der WM teilzunehmen. Und sicherlich haben die sich alle verdient, sind alle gute Saisons gefahren, oder eine gute Saison gefahren. Und eigentlich ein Überraschungsteam, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass man da großen oder riesen Erwartungen an die stellen kann, dass da jetzt der WM-Titel rausspringt oder eine Medaille. Aber eigentlich ist es ja auch geil, dass du so eine Underdog-Rolle hast und dann kannst du halt eigentlich nur gewinnen. Also wenn die Jungs ein Top-10-Ergebnis holen, ein Top-5 oder Podium, wäre es ja schon richtiger Erfolg und kann man ihnen nur die Daumen drücken. Und aber auf jeden Fall trotzdem ein gutes Team. Viel Spaß in Australien.
Viel Spaß und viel Erfolg, aber vor allem Spaß. Bei den Damen ist ja sozusagen die U23 und das Frauenrennen zusammen. Deshalb fahren Ricarda Bauernfeind, Romy Kasper, Franziska Koch, Mieke Kröger, Liane Lippert und Lea Lind-Teutenberg. für
auch da Glückwunsch.
Frauenrennen. Ja, auch von uns Glückwunsch und viel Erfolg. Und ich denke auch, also so wie Ricarda dieses Jahr gefahren ist und vor allem jetzt auch Liane, was sie bei der Vuelta nochmal gezeigt hat, sind die auf jeden Fall
fit. Die können safe eine Medaille holen.
Vorne mit dabei, ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, die anderen Mädels sind auch immer für eine Überraschung gut. Ja. Aber ansonsten natürlich auch sehr, sehr gute Helfer. Definitiv. Und bei den Männern, U23-Männern, Maurice Ballerstedt, Felix Engelhardt, Michel Hesban, Pierre-Pascal Kolb, Janis Peter, Tim Thorn-Teutenberg und Hannes Wilksch. Und die sind ja jetzt auch, egal ob Tour de l'Avenir oder jetzt auch beim Nations Cup, wo sie ein Dreierpodium geholt haben, sind die gerade ganz gut unterwegs, die jungen Männer.
Ja, ich glaube, da wird es mich auch gar nicht mal so überraschen, wenn er einer von denen einen WM-Titel holt.
Ja.
Also so 23-Rennen anschauen, lohnt sich, glaube ich, aus deutscher Sicht.
Ich meine, U23-Rennen finde ich sowieso grundsätzlich sehr spannend normalerweise, weil da ist halt doch immer so ein bisschen mehr jeder gegen jeden, das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Und das macht es dann natürlich auch immer ein bisschen weniger vorausschaubar.
Voraussehend, ja, voraus. Ja, wie auch immer.
Streiten wir uns nicht um Worte.
Heute haben wir nicht die beste Wortauswahl am Start.
Das stimmt definitiv nicht.
Und Tanja, du bist so nervös.
Ja.
Willst du uns was sagen?
Das waren vielleicht nicht nur die Gummibärchen, sondern ich habe es Rick vor der Folge schon gesagt, dass ich das heute sozusagen ankündigen werde, nachdem wir die letzten Wochen immer so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet haben und es wahrscheinlich auch schon sehr absehbar war für die meisten, beziehungsweise mein Umfeld, engeres Umfeld, Freunde, Familie eh schon Bescheid wissen, dass ich das 2022 das letzte Jahr meiner aktiven, zumindest UCI-Rennkarriere sein wird und ich sozusagen in Rente gehe als Profi.
Du hängst das World Tour-Rad sozusagen an den Nagel.
Exakt.
Aber dann kann man ja trotzdem, das Schöne ist ja im heutigen Radsport, dass nur wenn man nicht in der World Tour fährt, hat man ja noch viele andere Türen, durch die man gehen kann. Und also ich finde es natürlich auf der einen Seite schade, aber ich glaube auch so als außenstehende Person, oder die mit dir jetzt auch den Podcast macht, habe ich das Gefühl, dass es, glaube ich, eine gute und die richtige Entscheidung ist, weil vor allen Dingen du ja in den Rennen, die du jetzt in letzter Zeit gefahren bist, nicht mehr den Spaß hattest. Und ja, dann ist man auch in so einer Abwärtsspirale, in so einem Teufelskreis und dann macht es auch einfach keinen Sinn. Und ich wünsche dir einfach nur, dass du ja den Spaß am Radfahren an sich natürlich, ich will nicht sagen, dass du ihn verloren hast, aber dass du ihn vielleicht ein bisschen wiederfindest und halt weg von den Rennen, sondern einfach beim Radfahren an sich. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo dich dein Weg hin verschlagen wird. Aber ich glaube trotzdem, dass du, also wer hätte denn gedacht, über die Swift Academy wirst du Profi, was drei Jahre bei Canyon SRAM, was jetzt zwei Jahre bei Cannondale oder EF. Und ich meine, 5 Jahre Profikarriere musst du ja erstmal eine nachmachen, da kannst du schon mal riesen stolz drauf sein. Danke. Und voll geil, das ist, also ich sag mal, wo sich eine Tür schließt, macht sich eine andere auf und ich bin sehr gespannt.
Ja, also ich meine, das Gute ist für mich, denke ich, dass das jetzt irgendwie ein gewisser versöhnlicher Abschluss ist. Also, nee, ist eher falsch gesagt, ist kein wirklich versöhnlicher Abschluss. Ich glaube, ein versöhnlicher Abschluss wäre es gewesen, wenn es mir bis zum Ende Spaß gemacht hätte und ich dann ein schönes letztes Rennen gehabt hätte, aber so ist insofern ein guter Abschluss, weil ich halt weiß, ich will es nicht mehr weitermachen. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie so mit Wehmut zu gehen, weil man vielleicht keinen Vertrag mehr bekommt, sondern wirklich so dieses Wissen, es ist jetzt hier auch zu Ende für mich. Und ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich habe eigentlich letztes Jahr gesagt, ich hatte den Vertrag unterschrieben, als ich da im Krankenhaus lag. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und wenn ich im Mai noch keinen Spaß dabei habe, dann war es das. Und im Mai war ich weit weg weit entfernt von Spaß. Und dementsprechend habe ich da eigentlich schon, also eigentlich habe ich nach Roubaix den Entschluss gefasst, weil Roubaix war eigentlich ein mega cooles Rennen. Und für mich da im Breakaway und einfach als Erste übers Kopfsteinpflaster. Und ich habe trotzdem nicht so wirklich viel gespürt an positiven Emotionen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das war's, glaube ich.
Ja. Genau. Das Gefühl musst du ja auch, ich meine, du hast ja auch da einfach eine Stimme im Kopf, auf die du hören musst. Und ich glaube, wie gesagt, du musst da keine Träne irgendwie irgendwas nachheulen, weil sie ist positiv, kannst stolz auf dich sein und mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber also wir haben das ja auch jetzt wirklich gar nicht besprochen, das passiert alles live im Podcast hier. Hast du denn schon vielleicht auch nichts konkret plan oder unterschrieben, aber Ideen oder schon mal, ja, einfach Ideen im Kopf, wie es aussehen könnte? Willst du weiter Radfahren, willst du komplett Ärztin werden oder willst du das mal noch offen lassen?
Also es gibt Ideen und es wird gerade auch munter geplant, aber verraten tue ich jetzt noch nicht so viel.
Okay.
Das hebe ich mir noch für eine der nächsten Folgen auf. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall viel, passiert schon viel im Hintergrund aktuell und darauf freue ich mich auch. Ja, und ansonsten wollte ich mich noch bedanken bei allen, die nach der letzten Folge, nach unserem Einstieg, der ja doch so ein bisschen tiefer gegangen ist als geplant, als du mich da nach dem Rennenfahren gefragt hast und wo ja auch einige dann schon rausgehört haben, dass ich vielleicht aufhören will, die mir dann geschrieben haben und mir eher positiv zugesprochen haben, gesagt haben, hör doch bitte nicht auf und fahr doch bitte weiter. Da wollte ich mich bedanken, aber mein Entschluss war da schon gefasst und deshalb, trotzdem danke.
So, und was mir dabei einfällt, das wird sich vielleicht ja die ein oder andere treue Hörerin jetzt fragen, wenn du aufhörst, Radrennen zu fahren, wie geht es denn mit Parallelwelten weiter? Ich kann dafür sagen, da haben wir beiden auch noch gar nicht konkret drüber gequatscht, aber von meiner Seite ist es völlig egal, ob du aktiv Radprofi bist oder nicht. Solange du den Podcast mit mir machen willst, machen wir das natürlich gerne zusammen, weil ich glaube, ja, auch egal, wo dich dein Weg hin verschlagen wird, wir sind ein gutes Team vorm Mikro und können immer mal eine Stunde zusammen füllen und gute Folgen aufnehmen. Von daher, da müsste sich jemand, der jetzt hier den Podcast zuhört, keine Sorgen machen. Mit dem Podcast wird es, schätze ich mal, weitergehen.
Also erstmal danke dafür. Und ja, ich habe tatsächlich ja auch darüber nachgedacht, so wie wird das dann und wie wäre das dann? Und dann ist mir eingefallen, es gibt so viele Radsport-Podcasts eigentlich, ja, wo ganz viele Männer über Radsport reden, die auch keine Profis sind. Und ich habe als Frau dann gleich wieder gedacht, ja, wenn ich kein Profi mehr bin, dann will ja keiner mehr hören, was ich zu sagen habe.
Quatsch.
Und dann habe ich mir gedacht, das ist wieder so ein richtiger Frauengedanke.
Ja.
Und deshalb habe ich mich sofort in dem Gedanken gestoppt und habe gedacht, ich rede weiter über Radsport.
Ja, so. Vor allen Dingen, das ist ja, also ich meine, Radsport ist ja auch so der Nenner hier, der gemeinsame Nenner des Podcasts, aber es gibt ja tausend verschiedene Dinge. Also ich glaube, die Menschen hören ja auch zu, weil sie dich auch als Person sicherlich spannend finden und es ist ja vor allen Dingen auch spannend, deine Reise weiter mit zu begleiten, also egal in welche Richtung es jetzt geht, also wie gesagt, wir haben ja wirklich nicht gesprochen und ich mutmaße jetzt einfach, ob du vielleicht noch Gravelrennen in der Zukunft fährst oder Bahnrennen oder Cross oder Triathlon oder ein Fixgear, was auch immer du machst oder du sagst hier, ich mache wirklich gar keinen Sport mehr und ich werde halt Ärztin und du erzählst auf einmal über deinen Alltag, ey, das ist so crazy, jetzt Vollzeit Ärztin zu sein und ich vermisse das Radfahren und ich kann nur noch am Wochenende Radfahren und dann auch zum Beispiel, dass du dann zu mir sagst, ey, wenn man aktiv ist, kann man das vielleicht gar nicht so wertschätzen. Also ich glaube, das bringt auch super viele neue Aspekte hier in dem Podcast, ja, über die man reden kann. Vor allem von daher wird das, glaube ich, schon sehr, 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 sehr gut werden. Und vor allen Dingen hast du dir ja auch einen Namen in den 5 Jahren gemacht und alles Recht der Welt, deinen Senf weiter zu jedem Radsportthema zu geben.
Danke.
Das Witzige ist nur, dass dann natürlich die Begriffe jetzt anders werden in Zukunft für dich. Also du wirst jetzt halt, wenn du jetzt halt zum Beispiel TTT hören wirst, dann ist es in deinem Fall halt jetzt nicht mehr Team Time Trial, sondern Tanja tanzt auf dem Tisch. Weißt du, TTT.
Ich dachte Tim Thorn Teutenberg. Also, aber ist auch Radsportbezug. Man merkt, ich bin viel zu sehr in der Blase drin.
Ja, ja. Ich hatte das erst so.
Und ich dachte, du haust jetzt hier gerade so eine richtig medizinische Abkürzung raus.
Irgendwie war das ein Riesengag beim Radfahren. Den habe ich mir extra aufgeschrieben, aber der kam nicht so an, würde ich sagen.
Du hast ja dann schon vor, aber Tanja tanzt. Ich sehe es auf dem Handy, es steht tatsächlich da.
TTT.
Ja.
Ja, was steht noch auf meiner Liste? Auf meiner Liste steht noch, das ist die Story, wollte ich dir unbedingt erzählen, die ist richtig gut. Ich fahre mit Leo, meiner Frau, beim Bobby Williams Konzert.
Ah ja, das habe ich gesehen.
In Bonn. Und liebe Grüße an die Telekom an der Stelle, die da richtig geile Karten organisiert hat. Oder vor allen Dingen, eigentlich muss ich mich bei Harald Engel vor allen Dingen bedanken, der hat das klar gemacht über die Telekom. Danke an beide. Und auf jeden Fall hatten wir ganz coole Karten, so auf einer Tribüne, konnten gute Sicht. Und dann hat er Kann man dann gespielt. Das war so sein erster großer Hit, seitdem er als Solokünstler. Und ich habe inbrünstig hab ich mitgesungen, und aber ich habe mir so richtig ironisch Mühe gegeben, so neben Leo, weil die das immer so nervt, wenn ich singe. Also Leo sagt wirklich so, ich kann überhaupt nicht singen, sagt sie. Und vor uns saß ein älteres, ich schätze mal, es war ein Ehepaar, oder auf jeden Fall saß ein älteres Paar vor uns. Und dann haben die sich umgedreht und ich dachte schon so, die sind halt bestimmt richtig abgefuckt, dass ich mitgesungen habe. Und dann fragen sie so, haben Sie gerade mitgesungen, so zu mir? Und dann war es mir so unangenehm, dass ich gesagt habe, nee, das war, ach, was du auf Leo gesagt, das war sie. Und dann hat Leo so im Kopf geschüttelt, nee, das war er. Und dann hat sie, dann hat die Frau, also war so kurz verwirrt, weil wir natürlich, das war ein bisschen, wir haben komisch reagiert einfach.
Ja.
Und hat sie gesagt, wie auch immer, egal wer das von Ihnen war, Sie können auf jeden Fall richtig gut singen. Das war Weltklasse. Und ich schwöre dir, seitdem, ich find's einfach grandios, einfach, die hat gesagt, ich kann Weltklasse singen.
Die Frage ist, wie alt waren die Leute?
Die waren, ich weiß nicht mehr, wie gut. Ich habe mich danach, vielleicht meinten die es auch ironisch, vielleicht haben die mich auch verarscht und ich habe es nicht gecheckt, aber wie auch immer, ich nehme das so für mich mit, dass ich Weltklasse singen kann, und ich habe das schon auch das ein oder andere Mal seitdem meiner Frau unter die Nase gerieben.
Also ich habe das ja auch mal schon mal ein bisschen so in Insta-Stories gehört. Ich glaube, ich habe es auch schon mal live gehört. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, entweder hat der Harald von der Telekom die Leute auch geschmiert oder sie waren wirklich auf sehr vielen Robbie Williams-Konzerten und ein bisschen zu nah in der Box.
Nein, das Problem ist, glaube ich, dass ich habe so eine, hab eine Stimme, die ist halt... Die was lachst du denn jetzt so? Ich glaube...
Ich bin nur gespannt, was kommt.
Ich glaube, mein wahres Potenzial kommt halt erst auf so einer Riesenbühne bei Robbie Williams hervor. Also ja. Da ein Orchester gespielt. Mhm. Und oft, also ich glaube, da erkennt man mein wahres Talent erst. Ist ja natürlich klar, wenn du in so einem Raum, wo die Akustik nicht so gut ist, da hört sich das verzerrt an, akustische Version, weißt
ja,
du?
Ja, klar.
Ich schätze, es könnte auch einfach daran gelegen haben, dass wenn ich einfach so eine musikalische Begleitung habe, dann ist es schon Weltklasse, kann man schon so sagen.
Ja, du fühlst dich wahrscheinlich erst auch so ab einem hohen E richtig wohl, oder? Du musst schon auch gefordert
ich
sein.
Ich kenne die Tonleiter nicht. Das habe ich einfach im Blut, weißt du? So Tonleiter, das ist mir alles so technisch. Ich mache das wie beim Radfahren, alles nach Gefühl.
Interessant. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den ersten Spotify-Hit von Rick Zabel.
Ja.
Gebt einfach mal Rick Zabel ein und schaut, was er so findet.
Ich habe noch, und eine zweite Story habe ich auch noch. Wenn du noch einen Lifehack haben willst für die Zukunft, Tanja, wenn du mal Kinder haben solltest, schick die niemals in den Kindergarten.
Wieso? Weil sie immer krank werden?
Alter, ey, ich war nur krank. Oskar, mein Sohn, ist jetzt seit einem Monat oder 5 Wochen im Kindergarten. Der schleppt jede Woche irgendeine andere Seuche nach Hause.
Ja.
Und es war natürlich bei mir auch timingtechnisch. Ich glaube, die erste Woche, wo er im Kindergarten war, das war die Woche, wo ich den Abszess im Hals hatte.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob seitdem mein Immunsystem auch einfach ein bisschen geschwächt ist oder durch ist. Aber,
das Antibiotikum.
Du sagst das Antibiotikum, siehst du, da habe ich direkt den Profi hier sitzen. Auf jeden Fall hatte der, also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, der hatte, also das erste Mal hat er einfach nur eine Erkältung gehabt, die ich voll mitgenommen habe. Und so, und er hat immer alles so super leicht, er hat immer so die schwächste Version von irgendwas und mich streckt es komplett nieder. Also das war bei der Erkältung so, da habe ich einfach die Erkältung mitgehabt, das war noch okay. Dann hat er Hand, Mund, Fuß gehabt. Das ist eine richtige Kinderkrankheit, die Leo hatte gar nichts. Ich hatte den ganzen Mund für 2 Tage so voll in diesen Pocken voll und die ganze Zunge, das hat richtig weh getan. Und dann hat er aus dem Kindergarten Magen-Darm mitgebracht, wo auch Leo war okay. Oskar hat sich 2 Mal übergeben und es war's.
Und deshalb bist du so schlank geworden.
Und ich war 2 Tage komplett, ich war so komplett raus.
Ich dachte, ich habe letztens Bilder von dir gesehen, da dachte ich mir so, Ey, der sieht fitter aus als nach dem Giro, ey. Richtig, ja. Richtig schlank, aber ja, wirklich, ne? Hat sich das Rätsel auch gelöst.
Aber ich weiß auch nicht warum. Ich finde auch, dass ich dünn aussehe, aber ich habe trotzdem irgendwie keine Form so richtig. Aber vielleicht einfach, weil ich andauernd krank war. Ich habe alle Muskeln verloren.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Kombination aus Magen-Darm und Form ist meistens nicht so gegeben.
Naja, und
schlank.
Vor allen Dingen ist auch eine witzige Story, weil das, weißt du, es gibt ja einfach so, Magen-Darm ist ja schon einfach immer eine Scheißkrankheit, egal wie und was und
wo. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ist immer, immer Mist. Weißt du, wo es aber extrem, extrem blöd ist, wenn es zuschlägt? Wenn du beim Le Coffee White bei einem Männerwochenende im Hochbett schläfst, in einem Viererzimmer. Dann ist wirklich, das ist wirklich ungefähr der beschissenste Ort, wo du dir das vorstellen kannst. Also wir haben
auch hier wieder im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich.
Wir haben am 1. September-Wochenende mit War hatten wir so ein Friends and Family-Wochenende, würde ich es mal nennen. Im Le Coffee White, das ist so ein relativ bekanntes Radcafé mit, ja, ich sag mal, einer Jugendherberge ist da mit drin. Ich glaube, und wir waren so 19, 20 Leute. Und es ist halt auch, also wirklich richtig schön, kann ich jedem empfehlen. Aber ist halt Jugendherberge-Style, aber passt doch dazu voll, ne? Passt so mega geil, mega schöne Gegend, um Rad zu fahren. Ich konnte vom Freitag auf Samstag konnte ich leider noch nicht, aber ich habe gerade, ich will auf jeden Fall irgendwie Teil davon sein. Das heißt, ich bin von Samstag auf Sonntag dabei. Und bin dann Samstag früh mit dem Rad losgefahren, Bikepacking-Style. Rüber 120 Kilometer ist das nur aus Köln. Dann bist du da. Und komm halt an. Noch alles gut gewesen, wir haben noch schön abends gegrillt, ein, zwei Bierchen getrunken und dann halt irgendwann in der Nacht kam es halt und ich habe halt wirklich im Hochbett in einem Viererzimmer geschlafen und war halt so, ey, das darf jetzt nicht wahr sein, so. Und dann, ich habe mich einfach dann auf der Toilette eingeschlossen mit meiner Decke und meinem Kissen, habe da die Nacht verbracht, hatte dann Glück, dass einer von den Jungs, mit denen ich im Zimmer war, Dankeschön und da nochmal, der ist den Sonntag nicht mehr Rad gefahren, wollte auch nach Hause. Das heißt, der hat mich dann zum Glück mitgenommen und mich zu Hause rausgeschmissen. Und dann konnte ich zu Hause das schön auskurieren.
Hast du denn sonst noch jemand angesteckt?
Nee, das Gute war, dass meine Frau war mit unserem Sohn bei ihren Eltern. Das heißt, Oma und Opa konnten sich um den Kleinen kümmern und Leo konnte sich bei ihren Eltern pflegen lassen. Der einzige Idiot, der komplett alleine zu Hause lag und sie um sich kümmern musste, war halt ich. Da kümmert sich auch niemand mehr um mich.
Ich meine jetzt vom Viererzimmer. Schon da jemand angesteckt?
Ach so. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe nicht, aber ich habe nichts gehört davon. Es war auf jeden Fall, also das war so, das sind so meine, jetzt hat deine
Das Mitte, waren so deine Highlights.
Das war so seit der letzten Podcast-Folge ist das bei mir passiert. Ich war ungefähr jede 4 Tage krank. Ich glaube, mein Team denkt auch, dass ich die komplett verarschen will. Weil ich immer ein Dreierblock...
Ich bin im Krankenhaus.
Ein Dreierblock
ich trainen, bin krank.
Und dann bin ich wieder krank. Und und jetzt hat Oskar eine Mittelohrentzündung. Mal schauen, aber die nehme ich hoffentlich nicht mit. Yeah. Aber die ist ja nicht ansteckend. Und auch, zum Beispiel, was auch, ich kenne Krankheiten, die kannte ich vorher noch gar nicht. Das ist, was gibt's? Krupphusten.
Ja.
Habe ich auch noch nie gehört. Krupphusten. Haben wir auch schon gehabt jetzt.
Haben wir auch schon gehabt.
Also Wir haben in 5 Wochen 5 Krankheiten gehabt.
Ja, es ist halt immer so, das Ding ist ja auch, so Kinderkrankheiten, mit denen hat man halt auch wirklich nichts am Hut, bis man dann wieder Kinder hat. So als Kind kriegt man das gar nicht mit und erst recht nicht, wie die heißen. Und dann ist man erst wieder damit konfrontiert, wenn die Kinder es haben. Und dann spricht man mit seinen Eltern drüber und die sagen dann, ja klar, hatten wir auch alles, hattest du auch. Also ja, ist halt so ein typisches Kinderding. Ne?
Ja, das waren so meine Storys. Also ich habe noch 1, 2, aber ich will dich auch mal zu Wort kommen lassen.
Ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen als Retired Athlete. Nein, ich habe tatsächlich, war ich ja jetzt auch noch mal bei Rennen.
Stimmt.
3 an der Zahl.
Genau, wie war es da?
Schlecht. Also es war auf jeden Fall, wir hatten ja, ach stimmt, über den Radwechsel hatten wir ja noch gesprochen. Mhm, gell? Genau. Und danach waren da die beiden französischen Rennen. Und das war dann halt wirklich so, also Britannia ist ja tatsächlich nicht sehr freundlich, wenn man nervös ist auf dem Rad, weil es geht halt irgendwie nur hoch, runter, links, rechts. Dann war Kreispreis das erste Rennen, war schon so eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe schon die ganze Zeit nur meine Atemtechniken gegen Panikattacke durchgeführt während dem Rennen. War dann eher damit beschäftigt als mit Radfahren. Und in Plouay habe ich dann gedacht, so okay, heute wird es wahrscheinlich mein letztes Rennen der Saison und das letzte Rennen meines Lebens eventuell. Weil wenn ich so weiterfahre, fahre ich die Oktoberrennen wahrscheinlich nicht. Und dann dachte ich mir, mache ich nochmal ein Gutes draus und genieße das. Und nach so 2 Kilometern direkt vor mir Sturz. Und dann habe ich auch wieder meine Zeit hinterm Feld verbracht. Mhm. Und dann war der Tag auch dann relativ schnell vorbei. Glücklicherweise, weil ehrlich gesagt ist mir gerade lieber, meine Zeit außerhalb des Feldes zu verbringen. Ja, und ansonsten war es eh noch gar nicht so klar, ob ich im Oktober noch Rennen fahren kann, weil ich am, jetzt wird es hier nochmal intim, ich habe am 22. so eine Untersuchung, weil mein letzter Pap-Abstrich, allen Frauen wird es was sagen, nicht so gut war. Das heißt, in meinem Abstrich der Zellen meiner Gebärmutter waren veränderte Zellen drin. Ja. Und deshalb muss ich mich jetzt untersuchen lassen, um Gebärmutterhalskrebs ausschließen zu können. Und falls da was sein sollte und geschnitten werden wird, dann kann ich natürlich im Anschluss nicht mehr unbedingt aufs Rad. Und das ist am 22. September. Das heißt, deshalb war eh nicht klar, ob ich überhaupt noch die Saison Rennen fahren kann. Oh. Und dementsprechend habe ich jetzt eigentlich nur bis zu dem Zeitpunkt geplant und habe aktuell noch geplant, dass ich ein Gravel-Rennen fahre in Holland. Die einzigen erschwerten Umstände daran sind, dass ich kein Gravelrad habe. Aber ich habe dann einfach, weil das Cannondale eine relativ breite Clearance hat, ja. Dass ich auf jeden Fall 33er Reifen da drauf bekomme. Die könnten vielleicht ein bisschen am Rahmen schrubben, aber ich habe jetzt alles mit Tape abgeklebt und jetzt gucke ich mal, wie ich damit zurechtkomme. Ich bin jetzt noch im Gespräch mit Leuten, die die Strecke gesehen haben, weil anscheinend ich habe letzte Woche mit dem Sepp Breuer die Folge aufgenommen und der ist ja bei Schwalbe hauptberuflich und der hat mit ein paar Jungs gesprochen, die nach Mountainbike-Reifen gefragt haben. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut diese Strecke mit 33er Reifen zu fahren ist. Das ist noch so das einzig große Fragezeichen. Also wenn der mir jetzt zurückmeldet, dass es sich dabei eher um Trails handelt, als um Gravel-Strecken, dann werde ich das vielleicht nicht meinen ersten Versuch mit 33er Reifen dann sein lassen. Aber ansonsten ist das der Plan. Und dann hoffentlich am 22. gute Nachrichten bei der Untersuchung. Und dann, ja. Das war's von meiner Seite.
Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Also ich drücke die Daumen, dass da ein gutes Resultat rauskommt und das ist natürlich absolute Priorität und dann cool, wenn du das Gravel-Rennen noch fahren kannst. Bin ich gespannt, wenn du davon berichtest, aber natürlich absolute Priorität. Ich drücke dir alle Daumen.
Danke.
Ich wünsche dir die Daumen.
Danke.
Dass da ein negatives Ergebnis rauskommt, sagt man in dem Falle.
Ja, halt irgendwie auch witzig, weil ich weil ich den Termin, also ich gehe ja jedes halbe Jahr normalerweise zur Frauenärztin und bei dem Termin davor hatte ich noch auf dem Weg hin eine Story gemacht und habe halt so geschrieben, ja, Mädels, denkt dran, regelmäßig zum Pap-Abstrich zu gehen und eure Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen. Da habe ich echt viele Reaktionen bekommen, weil es auch in anderen Ländern gar nicht so Standard ist, dass die Pap-Abstriche gemacht werden. Und habe dann halt auch nochmal gesagt, ja, gerade als Radfahrer, du bist halt irgendwie immer bei 30 Grad gewaschenen Chemis und man sitzt halt irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Stunden manchmal irgendwie so halb feuchten Hosen tatsächlich. Deshalb immer mal lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Und habe da eigentlich halt viele Reaktionen von Frauen bekommen. Und dann bei der nächsten Untersuchung ist mein Pap-Abstrich irgendwie blöd. Deshalb war es halt irgendwie so ein bisschen Ironie.
Aber also einfach mal doof gefragt, das ist jetzt aber erstmal nur ein Anzeichen, dass man dann einen richtigen Test machen sollte und der gibt dann ein Ergebnis.
Genau, also
das heißt jetzt nicht, das ist jetzt noch nicht irgendwie konkrete Vorzeichen, dass da wirklich was schief läuft.
Nee, es ist halt ein Zeichen, also das ist halt ein Zeichen, dass halt da veränderte Zellen sind, die können aber halt auch verändert sein wegen einer Entzündung. Ah, okay. Jetzt wird dann halt mit der genaueren, also es ist wie so eine Gebärmutterspiegelung eigentlich, wird damit halt dann geschaut, ob da irgendwas verändert ist, ob da irgendwas wächst und ob man dann, normalerweise kann man das dann relativ problemfrei ausschneiden, aber ja, das kommt halt immer auf den Fall an.
Ja, ich drück dir einfach den Daumen, Tanja.
Danke.
Dazu kann man, blödes Thema, kann man nicht so viel, oder was heißt nicht blödes Thema, aber natürlich einen Thema, wo man auf gute Nachrichten hofft.
Und, aber deshalb dachte ich nämlich auch, ich sag nochmal was zu dem Thema, ja, weil es ja oft bei so Themen so ist, dass man, ist dass gut. es halt irgendwie so ein bisschen schambehaftet mhm. ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das habe ich heute zu oft gesagt. Und dass man da nett drüber spricht und dass deshalb vielleicht Leute irgendwie ihre Termine verpassen oder nett wahrnehmen und man sich dann später denkt, ja, hätte ich das mal gemacht, weil es ist halt vermeidbar beziehungsweise früh erkennbar.
Ja, ich drücke dir die Daumen und kann jetzt nicht wirklich gut das Thema wechseln, aber du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du da ein positives Ergebnis bekommst, einfach auch, um dich mal wieder so zu spüren, am Leben zu spüren, würde ich dir einfach mal raten, einfach mal so aus einem Flugzeug zu springen oder so einen Fallschirmsprung.
Stimmt, du hast ja so, du hast von all deinen positiven Geschichten erzählt unter einem Brechdurchfall und jetzt und ganz vergessen haben wir, dass du mit André Greipel Fallschirmspringen warst. Aber ich ja wahrscheinlich, weil wir das schon bei unserer Radausfahrt besprochen haben.
Das kann deshalb sein, das kann sein, genau. Ja, nee, also es ja passt ja auch zum Podcast. Also wir hatten ja hier eine Jochen Schweizer Einbindung letztes Jahr zu Weihnachten in der Folge, wo André zu Gast war. Und die stand noch aus. Eigentlich stand ja Bungee-Jumpen in Hamburg auf dem Programm. Das hat aber aus verschiedensten Gründen das ganze Jahr lang nicht geklappt. Und wenn es wenigstens ein Positives daran gab, dass ich krank war und keine Rennen fahren konnte lange an den Wochenenden, war es, dass ich dann endlich mal Zeit hatte, dieses ja noch offene Kästchen abzuhaken und mit André meine Aktivierung oder wie auch immer man das nennen will, durchzuziehen. Und es ist dann nicht Bungee-Jumpen geworden, weil André zu sehr Höhenangst hat. Und ich gedacht, okay, dann gehen wir halt Fallschirmspringen.
Ja, klar. Dann, wenn einer Höhenangst hat, dann nicht Bungee-Jumpen, dann Fallschirmspringen.
Ja, und war geil. Wir sind da in Westerwald gefahren und sind so im Flugzeug rein. War natürlich ein Tandemsprung. Und war auf jeden Fall eine Erfahrung. Es war sehr witzig, weil davor war wirklich, ich habe mich gefreut, André hatte ein bisschen die Hosen voll und dann nach dem Sprung war gedrehte Welt, weil mir war brutal schlecht und ich war so, ich mache das nie wieder. Und André war völlig hyped, so, ey, geil, dass ich das gemacht habe. Das war echt, das war sehr witzig.
Ja, ich habe, hast du dazu ein Reel gemacht?
Der ja, ich habe irgendwas
okay, gepostet. Ich war nämlich nicht sicher, ob das nur in deinen Stories waren, weil jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch auf jeden Fall André Greipels Kopfbedeckung an. Ja. Legendär.
Müsst ihr vielleicht einen Tick scrollen momentan, weil ich momentan täglich ein Reel poste.
Ja, der.
So eine sehr nervige Challenge, die ich mir selber auferlegt habe. Wo man wieder, da bin ich ganz ehrlich, ich habe gedacht, es ist richtig cool, wenn ich das mache und scheitere jetzt gerade so selber einfach an mir. Heute war Tag 12, also ich habe jetzt wirklich 12 Tage in Folge immer so ein kleines Video über meinen Tag gepostet und ich bin dann auch so jemand, wenn ich etwas anfange, dann will ich das auf jeden Fall auch durchziehen, nur ich hätte nicht gedacht, das ist schon echt zeitintensiv und weißt du, was meine Anfangsintention da war? Ich habe mir gedacht, wir Radsportler, wir kennen das, oder Radsportlerinnen natürlich auch, die Septemberitis. Die Septemberitis ist eine ganz große Krankheit, bekannt in Radsportkreisen, weil meistens ist so Anfang, spätestens Mitte Oktober die Saison zu Ende und im September, da kommt so ein, ja, also man hat nicht mal die größte Trainingsmoral und das nicht stimmt. mal die größte Lust, weil das Saisonende naht. Das ist die Septemberitis, für alle, die das noch nicht wussten. Und dem entgegenzuwirken, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt wenigstens meine Saison irgendwie in Style finishen und noch ein paar Rennen fahren, da werde ich dazu einfach mir eine Challenge auferlegen, dass ich jeden Tag was poste darüber, wie ich Rad fahre, weil dann muss ich ja nämlich auch Rad fahren. Ja. Dann kann ich nämlich nicht einfach liegen bleiben und nichts machen. Das heißt, ich erlege mir das selber auf, Sport zu machen. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Nur irgendwann geht da die Kreativität so ein bisschen zu Ende, dann immer irgendwas Neues oder sich andauernd zu filmen bei was. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich poste ja sowieso, also man kann ja nicht sagen, dass ich wenig poste, ich bin ja schon aktiv auf Instagram, ja. Aber jetzt so nach 12 Tagen kommt schon auch so eine richtige Eigenscham hoch, dass ich mir so denke, so Leute, die mich nicht kennen, denken bestimmt auch so, was ist eigentlich mit dem los, dass der denkt, dass es jeder Tag bei ihm so interessant ist, dass der darüber was posten muss. Also das muss ich sagen, Leute, bitte haltet das diese 30 Tage aus. Ich habe das jetzt angefangen, ich ziehe das jetzt auch durch, schätze ich mal. Aber Ich habe daraus gelernt.
So viel Arbeit für 20.000 Follower weniger.
So ungefähr. Na gut, also Instagram ist gerade eh down. Ich glaube, verlieren eh gerade alle Follower. Aber
ja, merkst du das, dass du Leute verlierst jetzt, seit du die 30-Tage-Challenge angefangen hast?
Nee. Okay. Stagniert. Leicht dazu gewonnen vielleicht. Aber ich habe, aber es war wirklich bei Instagram, war jetzt so, momentan ist der Algorithmus, was ich so verfolge,
ist durch.
Bei allen gefühlt geht es gerade Reichweite, ist runtergeschraubt. Aber ist tatsächlich auch völlig egal. Muss man, also darüber müssen wir nicht im Podcast sprechen.
Das stimmt durchaus. Ich hatte mir aber auch aufgeschrieben, dich zu fragen, wie schwer es dir mittlerweile fällt, jeden Tag diese Reels. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt irgendwie 2 oder 3 Reels gemacht und ich finde es schon immer sehr anstrengend. Ist jetzt immer hochgegriffen.
Man will halt auch irgendwas posten, was einigermaßen interessant ist.
So. Genau.
Aber nicht jeder Tag ist ja interessant, muss man ja ganz ehrlich sein.
Kleiner Lifehack.
Zum Beispiel, wenn du mit Magen-Darm im Bett liegst.
aber kleiner Hack mal für dich. Wenn du sagst, du musst jeden Tag aufs Rad, damit du was posten kannst, wenn du an einem Tag mehr filmst, kannst du einfach im Bett liegen bleiben und einfach nur den Reel vom Vortag nutzen.
Nee, ich verarsche mich nicht selber.
Ja, es war auch.
Ich will mich nicht selber verarschen.
Werbung. Wenn es euch wie mir geht und ihr Lust habt auf Graveln und Gravelrennen, aber kein Gravelbike, dann schaut doch mal bei Rose vorbei. Das Backroad ist nämlich nicht nur das beliebteste Gravelrad der Republik, sondern auch verfügbar. Genauso wie das Backroad Plus, das neue E-Gravel-Bike. Wenn ihr vielleicht mit jemandem unterwegs seid, der nicht ganz so schnell wie ihr ist, dann kommt ihr aufs gleiche Tempo mit ein bisschen Verstärkung vom E-Motor. Deshalb schaut es euch an, meldet euch für die letzten übrigen Gravel-Rennen an oder versucht's mal mit Cross im Winter. Wie auch immer, viel Spaß abseits der Piste und ich werde euch berichten, wie es mir ohne Gravelbike ergangen ist. Werbung Ende. Aber gut. Mir ist noch eingefallen, es gibt doch noch Radsportsachen, die wir zu besprechen haben.
Was denn?
Es wurde ein neuer Stundenweltrekord aufgestellt.
Ah ja, stimmt.
Über den letzten Stundenweltrekord.
Ja, das hat nicht viel mit Radsport für mich zu tun, eine Stunde im Kreis fahren.
Naja, das letzte Mal haben wir extrem viele über Alex Dowsett gesprochen.
Ja, das ist ein Kumpel von mir.
Alex Dowsett retiring, ja, habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, das ist das zweite Thema, was ich auch noch hier
Das ist leider Story of my life, muss ich sagen, dass alle Leute, mit denen ich richtig gut kann im Radsport, die hören alle auf. So Taylor Finney, TJ Eisenhardt, letztes Jahr hat André aufgehört, das war aber natürlich auch bei ihm was an der Zeit des Alters wegen natürlich. Aber wirklich alle Leute, mit denen ich richtig gut kann. Tanja ist jetzt auch raus nächstes Jahr und in meinem Team wird sich, glaube ich, auch viel verändern. Gerade so meine Core-Gruppe. Alex Dowsett hat sein Retirement schon bekannt gegeben. Ich glaube, bei uns sind irgendwie 20 Verträge, die auslaufen.
Ach, krass.
Und da werden natürlich, kann man ja sich denken, dass da jetzt nicht jeder Einzelne wieder verlängert wird. Das heißt,
das hast du gerade verraten, uns verraten, dass bei dir schon was klar ist, oder war das eher?
Das ist ja wirklich Vertragsverlängerung, das ist ein ganz spannendes Thema bei mir.
Ja, weil du bist jetzt eigentlich bei Bora und bei Intermarché Vanti.
Ja. Ne, ich kann ja die Story erzählen, so wie sie war. Also Bota Hansgrohe hat mir ein Angebot gemacht. Also die Story ist folgende. Mitte des Jahres sah es mit Vanti wirklich sehr gut aus. Die haben gesagt, okay, hier Rick, wir bieten dir 1 Million Euro, wenn du zu uns kommen würdest als Anfahrer. Und ich war schon so, natürlich, klar, geiles Angebot, so viel, also nicht mal ein Viertel davon verdiene ich sonst, von daher mega geil, dass ich jetzt...
Also ich dachte, du sagst, 1 Million ist mir zu wenig.
Und dann dachte ich mir so, das ist schon ein Traum, kann ich direkt aufhören danach. Dann kam allerdings Bote Hansgrohe und Bote Hansgrohe hat gesagt, pass auf, Rick, wir brauchen auch ein bisschen Real Inspiration von dir. So, also du bist für uns Radfahrer und Marketing zugleich.
Deshalb können wir das Doppelte.
Wir machen das Doppelte, wir machen 2. Wir machen 2 Mio, wenn du zu uns kommst. Und da war ich dann natürlich, dass ich mir dachte, ja, okay, krass, Alter. Also nicht schlecht, kann man machen. Und dann war ich war eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, ich war schon auf dem Weg nach Raubling und wir wollten da, also wohl Bota Hansgrohe ist, glaube ich, gar nicht in Raubling, da ist ja Bora. Bota Hansgrohe ist irgendwo anders stationiert, aber auf jeden Fall wollte ich Hier war ich schon auf dem Weg und dann ruft mich mein Team an und sagt, pass auf, Rick, wir haben wirklich alles in Bewegung gesetzt. Wir gehen aufs Fum-Niveau. 5,5 Mio, dann kannst du, dann, also würden wir dir jetzt anbieten, Fumi sein Level, so. Und ja, jetzt bin ich natürlich in so ein bisschen so einer Zwickmühle. Das heißt, was macht man, weißt du? Man,
aber sind es alles Einjahres- oder Zweijahresverträge?
Ja, alles 2 Jahre, alles 1, 2, 3 Jahre. Man muss mal schauen, würfeln 15, wir. Ja. Wir haben gesagt, wir würfeln. wir würfeln einfach. Und ja, es ist wirklich sehr spannend, wenn es da News geht, wie es bei mir weitergeht.
Dann sind wir mal gespannt.
Ja, vielleicht teilen wir auch beide am Ende. Das ja, man weiß nie. Man muss auch einfach ein bisschen Spannung mal hier aufbauen im Podcast.
Offenhalten.
Ja, also interessant. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Wir schauen mal. Also es war auf jeden Fall, trotz meiner ganzen Krankheiten, also die Vertragsverhandlungen in den Hintergrund, die sind beinhart. Beinhart. Wir schauen mal weiter.
Ich habe mir eigentlich 10 Fragen für dich aufgeschrieben, weil du schon 10 Jahre bei Pro Cycling Stats hinterlegt bist, habe ich mir gedacht.
Wirklich?
Ja.
Müsste aber eigentlich 11 sein.
Nee, 10.
Wiss ich, ja. 2 Jahre U23 Rabobank, dritte Liga und 9 Jahre World Tour. 11 sind das bei mir.
Ja, also wenn du die von 12, also 12 und 22.
Das sind 11 Jahre.
Ja, aber, warte mal kurz. 12? Ja, aber das ist ja dann, wenn es 22, aber du hast jetzt sozusagen 10-jähriges Jubiläum, oder nicht?
Sag mal, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Das sind 11 Years.
Haben wir uns schon wieder. Das war, in welcher Folge war das, wo wir uns blamiert haben, weil wir nicht 250 Meter.
Das war direkt die erste Folge,
Haben wir das rausgeschnitten oder haben wir drin? Nee, wir haben es rausgeschnitten.
Wir haben noch nie was rausgeschnitten.
Das haben wir, glaube ich, rausgeschnitten. Also, wer es nachhören möchte, ob wir es rausgeschnitten haben oder nicht, in der ersten Folge. Ich glaube, wir haben es rausgeschnitten, weil es wirklich zu peinlich war. Ja, dann muss ich mir jetzt noch eine 11. Frage aus den Rippen bleiern. Aber ich weiß gar nicht, hast du noch genug Zeit für 10 Fragen?
Ja, jetzt ist 20:39 und ich fahre dann mit dem Rad gleich nach Hause. Dann muss ich meine Tasche packen, weil ich fliege morgen nach Italien. Was ist morgen? Um 8.35 Uhr geht mein Flug. 6 Uhr aufstehen.
Oder ja, live.
Easy, klar, easy. Kein Problem. Also, Leo wollte mich eh nur noch 5 Stunden sehen, das ist schon okay.
Ich sag mal so, du bist ja Herr deiner eigenen Antwort. Das heißt, wenn du nicht zu weit ausschweifst, wird es auch nicht zu lang.
Ja, ich bin ja auch dafür bekannt, sehr kurze Antworten zu geben.
Das ist mir jetzt aber auch sehr unangenehm mit den. Ja, aber es ist ja 12 bis 2 sind ja 10 Jahre.
Ist völlig egal.
Ja, weil du.
Zu lang
ja immer nur. Okay. Also, 10 Jahre Jubiläum, /11. ab wann war dir klar, Rick Zabel, Pro Cycling, das ist es? Das will ich machen.
Tatsächlich im zweiten Jahr 15.
Echt?
Ja.
Also schon relativ früh.
Ja, ja. Das war halt in dem Jahr, wo ich mich für die Sportschule in Erfurt beworben habe. Und das war schon mit der Intention, okay, ich will mal in der Trainingsgruppe professionell trainieren. Ich will schauen, wo mich mein Weg hinführt. Weil bis dahin, ich hatte dann auf der Rundstrecke in NRW, habe ich glaube ich 16 Rundstreckenrennen oder so gewonnen in dem Jahr. Und da war ich so, oh ja, also um die Kurven fahren und ein bisschen sprinten kann ich anscheinend. Ich will aber halt, also jetzt ab der Jugend U17 wird es halt, das geht so richtig Radrennen los mit Straßenrennen und so.
Ja.
Und ja, ich würde das schon ganz irgendwie gerne verfolgen und mal schauen, wo mich mein Weg hinführt. Also es war schon so die Intention, das professioneller zu machen.
Das ist früh tatsächlich.
Ich war 13 Jahre alt, um genau zu sein.
Ach krass, das ist dann wirklich, weil U15 klingt erstmal schon fast erwachsen.
Ja, weil das Ding ist, dass ich im Dezember geboren bin,
ja,
mache ich immer so diesen, also deswegen war auch das Witzige, ich habe ja letztens gepostet, dass ich vor 10 Jahren deutscher U23-Meister geworden bin. Und sozusagen war ich mit 18 Jahren deutscher U23-Meister.
Ja.
Was eigentlich komisch ist, weil man dann denkt, mit 18 kann man noch in der U19 fahren, aber ich war halt 18 im September und wäre halt im Dezember 19 geworden und durfte deswegen halt das Jahr nicht mehr um 19 fahren.
Ja, verstehe.
Auf jeden Fall war ich mit 18 und 23 Meister.
Ich bin ja Oktoberkind, das heißt, ich bin fast ähnlich, ähnliches Schicksal. Hattest du mal einen Nebenjob oder warst immer nur Radfahrer und hast dir dein Geld mit Preisgeldern verdient?
Nur Radfahren.
Nie irgendwie Zeitungen ausgetragen oder so?
Gar nichts. Nichts, nie irgendwas anderes gemacht.
Interessant.
Muss ich mir auch oft von meiner Also das ist übrigens eine in den Streitpunkten, wenn ich mit meiner Frau streite, ist eins der guten Argumente, was mir dann entgegengebracht wird, ist, ich habe in meinem Leben wenigstens schon mal richtig gearbeitet. Wo man dann auch nicht so viel gegen sagen kann. So, ja, ich bin dann Rad gefahren.
Ja, stimmt. Stimmt eigentlich.
Ich habe noch nie richtig gearbeitet. Ja, das ist schon. Also ich mache einen Podcast, ja, auch Arbeit.
Das stimmt, ja, das stimmt
durchaus. Nebenjob Podcast.
Also ich habe Zeitung ausgetragen, dann habe ich im Bike Max gearbeitet in Heilbronn und habe Radklamotten verkauft. Was habe ich danach gemacht? Zelte aufgebaut bei meinem Onkel. Und dann habe ich eigentlich schon in den Krankenhäusern ausgeholfen und habe dann...
Bettfahren ausgelernt.
Exakt. Hauptberuflich. Wann hattest du denn zum ersten Mal Zweifel?
Zweifel?
Boah. Wo kam jetzt das Lachen her noch? Das ist
noch. Weil das ging mit S los. Also vorhin hattest du jetzt erstmal Sex. So, so ganz
auf Zusammenhang. Wie jeder weiß, Zweifel schreibt man mit S.
So, ja, aber du hattest im Podcast an, du hast erst Zweifel. Das war
so. Wann hattest du zum ersten Mal Zweifel?
Also inwiefern, dass das Richtige ist, ja, was ich mache.
Das Richtige ist.
Zweifel würde ich wirklich so sagen, dann, das muss so, es war nie starke Zweifel, aber so Selbstzweifel würde ich sagen, war dann bei BMC, als ich bei BMC Profi geworden bin. Und das hatte einfach den ganz einfachen Grund, dass bis dahin ging halt die Karriere immer steil nach oben, wenn man es mal so ausdrücken mag. Ich gesagt habe, ich hatte irgendwie eine gute Juniorenzeit und habe dann bei Rabobank unterschrieben. Das war mein absolutes Traumteam damals in der U23, war so das beste Team im U23-Bereich der Welt. Und dann da deutscher Meister geworden, im Jahr danach die U23 Flandern-Rundfahrt gewonnen. Und dann, gerade als junger Mann, bist du ja wirklich voller Selbstvertrauen und Riesenego und denkst dir so, mich hält hier nichts auf. Und dann bin ich zu BMC gewechselt und es hat so ein bisschen, im Vergleich zu anderen hat es so ein bisschen stagniert. Also um da mal vielleicht einen Vergleich für Leute reinzubringen, ich habe die U23 Flandern-Rundfahrt gewonnen vor Dylan Groenewegen und Magnus Kort-Nielsen, die halt beide Tour de France-Etappen schon gewonnen haben. Und als ich der Tour de l'Avenir gefahren bin, habe ich mich ums grüne Trikot gebettelt mit Alaphilippe und Caleb Ewan. Und das war halt so, bei Tour de l'Avenir gewinne ich einen Sprint, da kommt halt Michael Valger, da bin ich Zweiter auf der Etappe, weil Michael Valger in Andersen durchkommt. Also es war wirklich so, jetzt auch Weltklassefahrer, das war so mein Niveau in der U23. Ja. Und bei mir war es aber halt einfach so, aus welchem Grund auch immer, bin ich Profi geworden und dann habe ich aber nicht so diesen nächsten Schritt gemacht wie die. Also die waren so, ich bin dann halt Top Tens gefahren in den Sprints bei BMC und hatte immer mal wieder ganz gute Ergebnisse.
Ja.
Aber Caleb Ewan ist halt Profi geworden, hat er direkt wieder Rennen weiter gewonnen. So, das war bei mir nicht. Und dann ist natürlich schon ein bisschen schwierig gewesen, weil man sich dann denkt, okay, irgendwas läuft ja gerade verkehrt. Eigentlich müsste ich ja auch direkt am laufenden Band Radrennen gewinnen. Und ich hatte so ein bisschen auch dieses Selbstverständnis von mir eigentlich. Und das war dann erstmal schwer zu erkennen, dass ich anscheinend nicht der Seriensieger in den Profis werde. Da kamen so die ersten Selbstzweifel. Aber was dann gut war, war für mich wirklich so nach den 3 Jahren der Wechsel zu Katjuscha damals, weil ich dann so mit Marco Haller und mit Alexander Christoph und Michael Mörkow auf einmal in so eine Sprintgruppe gekommen bin, in der ich eingegliedert wurde und auf einmal hatte ich so von Anfang an war das so mein Gefühl so, Alter krass, da gehöre ich hin irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht mehr die Rennen gewinne, aber so ein Sprint anfahren, Leadout und Teil eines Teams sein, das dann das Rennen ist, gewinnt, das ist es, das erfüllt mich und somit war dann alles gut, als ich da so mich gefunden habe, in dem Sinne, in der Rolle.
Das heißt, jetzt die Selbstzweifel waren zwar zwischendrin mal da und ich meine, die kommen ja auch, glaube ich, immer mal wieder, würde ich sagen, melden die sich. Aber so ein Zweifel daran, dass es das Richtige war und dass du dich richtig entschieden hast, in den Profisport zu gehen, das gab es nie?
Nee, weil ich glaube, auch da, wo ich jetzt bin, was mir der Profisport ermöglicht hat, da kann ich schon dankbar sein. Also ich sag mal, irgendwie auch zum Beispiel jetzt so die Podcasts und so die ganzen Sachen, hat man ja dann irgendwie zwangsläufig auch darüber angefangen. Und ich bin auf jeden Fall, also jetzt als Mensch bin ich super happy, wo ich bin und glücklich darüber. Und natürlich mache ich mir auch meine Gedanken, wie lange will ich noch Rad fahren? Und wie du gerade gesagt hast, ich habe noch nie nebenbei was, also ich habe noch nie einen Nebenjob gemacht. Ich bin immer nur Rad gefahren, mein ganzes Leben lang gefühlt. Oder nicht nur gefühlt, ist ja einfach faktisch so. Und irgendwann fragt man sich natürlich schon doch so, was gibt es eigentlich noch anderes da draußen? Also ich fahre halt Nachwuchsklassenradrennen und jetzt seit 11 Jahren lebe ich als Profi. Ich lebe jetzt 11 Jahre wie ein Profi. Und so, auch wenn ich doch weiterfahren will und jetzt noch die Motivation habe und so, ist natürlich die Frage, wie lange ist das der Fall? Ne? Wie lang will man das machen?
Ja,
das ist, damit beschäftige ich mich natürlich schon. Auch weil ich das Anfang jetzt richtig geil finde, aber ich werde sicherlich kein Wout van Aert mehr werden. Ne? Und wenn man sich jetzt da vergleicht, ist es natürlich schon auch ein bisschen ernüchternd zu sehen, okay, mein Maximum ist da und dem sein Maximum ist da und der hängt mich höchstwahrscheinlich mit der Nasenatmung ab, so gefühlt. Und
Ja, ist manchmal nicht so leicht. Das ist, glaube ich, auch der mentale Part, den man auch manchmal ein bisschen unterschätzt am Profisport.
Voll. Ja, und genau, der mentale, immer wenn es nicht läuft oder wenn man krank ist oder dann fangen die Selbstzweifel, glaube ich, zwangsläufig an. Und also ich bin viel mehr stolz darauf, dass ich das schon so lange mache, als dass mich das irgendwie nervt und ich mir denke, ich muss jetzt mal was Neues machen. Aber na klar, hat man auch in einer ruhigen Minute, setzt man sich mal zurück und denkt sich, krass, eigentlich bin ich bis jetzt mein ganzes Leben lang nur trainieren gefahren und Radrennen gefahren. Alles hat sich darum gedreht.
Ja.
Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Also die Gedanken gibt es natürlich auch.
Obwohl, wenn ich das kurz hier einwerfen kann, bist du trotzdem, würde ich sagen, jetzt aus meiner Wahrnehmung von außen einer der Profis, der eben mehr zu bieten hat als nur den Radsport. Also ich meine, du hast dich ja trotzdem, sag ich mal, sehr breit aufgestellt. Mhm. Und man sieht ja auch, dass du da für ein Talent hast, Sachen anzupacken und zu machen. Sei es der Podcast, sei es Raw, sei es einfach auch nur deine Social-Media-Präsenz, die ja trotzdem, wie wir gerade eben mit den Reels festgestellt haben, da steckt halt auch trotzdem Arbeit dahinter. Und auch viel Kritik vor allem.
Ja.
Deshalb stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel.
Nee, so war das auch gar nicht gemeint. Also ich würde auch nichts anders machen. Ne? Und alle, die einen irgendwie kritisieren, dass man mehr Radfahren sollte und weniger Podcast oder Social Media, das ist halt auch einfach eine sehr konventionelle, alte Meinung im Radsport. So konzentriere dich mal aufs Radfahren und mach nichts anderes. Das bin ich nicht. Damit kann ich mich nicht identifizieren. Wer damit nicht klarkommt, tut mir leid, sorry. Da soll mir halt nicht folgen oder soll sich nicht mit mir beschäftigen. Aber da draußen gibt es ja genug, die gerade das gut finden, dass man halt auch den Blick dafür hat, um das zu machen. Weil man lebt im Jahr 2022 und Marketing ist ziemlich wichtig. Und allzu viele Profis oder auch Radsportteams, die das so gut machen, gibt es halt leider nicht.
Ja, und ich glaube, es ist auch fürs Danach eben auch wichtig. Ja. Aber dazu kommen wir noch. Dann meine vierte Frage. Hast du ein konkretes Ziel, das dich antreibt? Also gibt es noch so einen Wunsch, der irgendwo, den du vielleicht teilen willst, der in deinem Kopf schwebt, der dich tagtäglich motiviert oder auch nur was so vielleicht ein Traum ist, weit entfernt?
So richtig, die Frage habe ich schon mal irgendwo in einem Interview bekommen und da habe ich sehr selbstbewusst gesagt, dass ich eigentlich alle meine Ziele erreicht habe im Profiradsport. Und dann habe ich danach so drüber nachgedacht und fand das eigentlich super ernüchternd, weil ich dachte, ja gut, dann kann ich jetzt endlich auch aufhören, weil wenn ich nichts mehr zu erreichen habe, dann ist ja auch irgendwie langweilig. Aber so wirklich aus tiefstem Herzen kann ich sagen, nachdem ich 2017 die Tour gefahren bin und das erleben durfte, wie ich die beendet habe, war es natürlich, hat es echt an mir genagt, dass ich 2018 und 2019 dann zweimal nicht ins Ziel gekommen bin. Und es war, da ist so bei mir der Wunsch entstanden, dann bin ich ja 2020 im Corona-Jahr, wurde ich nicht nominiert, bin nicht gefahren, sondern den Giro und habe dann aber echt einen guten Giro gefahren und habe dann aber für mich da so den Moment oder den Entschluss gefasst, so ich werde meine Profikarriere nicht aufhören, ohne noch einmal die Tour zu fahren und das halt auch ordentlich also zu finishen.
Ja.
Ich werde da sozusagen nicht mit 2 DNFs aufhören. Und es war eine riesen Genugtuung, als ich letztes Jahr mit André zusammen bei Eastwell dann die Tour fahren durfte.
Ja.
Und wir so zweimal ein Team da in den Sprints hatten und halt auch beide bis Paris gekommen sind. Das war so für mich so Check dahinter. Wenigstens die Quote auf 50-50 gebracht, sag ich mal.
Ja.
Und damit war das Thema für mich abgehakt. Trotzdem, wenn die Tour im Fernsehen läuft, denkt man sich jedes Jahr so, eigentlich 8K wäre ich gern dabei. Komischerweise zum Beispiel reizt mich es null, die Vuelta zu fahren. Nur, da könnte man zwar sagen, so, egal, ich bin Giro Vuelta Tour gefahren, also 3, aber die Vuelta ist irgendwie, hat jetzt keine Strahlkraft auf mich. wenn ich den mal warum auch immer fahren werde, cool, dann nehme ich das mit, aber ist jetzt kein Traum, wenn ich ehrlich bin. Und so wirklich so richtige Träume, die ich noch habe, wäre mal ganz frei rausgesprochen, an Rennteilnahmen und alles, da ist eigentlich all das passiert, was ich mir gewünscht habe, Roubaix, Tour, Giro, Flandern-Rundfahrt, Mailand San Remo, so die Rennen, die mir irgendwie liegen, Hamburg, Frankfurt, echt richtig cool alles. So richtig von sieggetriebene Sachen, wer einmal noch deutscher Meister werden, mal so ein Jahr, so sehe ich ja gerade bei Nils zum Beispiel, ja, wenn ich mit dem trainieren vor, so einfach ein Jahr das Trikot trage. Ich glaube, das ist so ein, das ist von jedem so ein Traum, mal nationaler Meister zu sein, das wäre geil. Dann wäre sicherlich ja zum Beispiel Olympiateilnahme 2024. Ist sicherlich auch nicht einfach, weil wir viele gute Sprinter und Anfahrer haben und es gibt halt nur 5 Plätze und dann werden davon noch 2 von Zeitfahrern besetzt. Also es gibt eigentlich nur 3 Plätze. Das ist auch sehr schwer und eher unrealistisch, da vielleicht nominiert zu werden. Aber klar, Traum ist das sicherlich. Und ja, das war es eigentlich, ne? Wäre vielleicht noch schön, so alle guten Dinge sind 3. Ich habe bisher 2 Profirennen gewonnen, vielleicht nochmal irgendwo 1 zwischendurch gewinnen. Dann kann man sagen, ich habe 3 gewonnen, hört sich besser an als 2, aber das wäre auch so cool. Oder na klar, ich meine, eine Tour-Etappe wäre auch noch ein Traum.
Kannst ja 2 Fliegen mit einer Klappe. 3. Sieg und Tour-Etappe und damit dann die Olympia-Quali.
Ja, aber das sind alles so Träume, aber ehrlicherweise ist es, wenn ich das nicht mehr erreichen würde, geht für mich die Welt nicht unter. Ja. Aber das ist auch so die, ich meine, ich habe mittlerweile eine Familie und Kinder und dann kriegt das auch alles ein bisschen mehr Weitsicht, glaube ich.
Definitiv, ja. Man merkt halt auch, dass es doch einfach eine Blase ist.
Ja. Ja, und ich finde es halt auch wichtig, also ich finde es eher traurig, wenn du dich nur über Radsport und nur über deine Leistung definierst. Also wenn das, weil das in dem Moment, wo du dann deine Karriere beendest, hört ja dein Leben dann endlich auch auf, ne? Ja. Und das merke ich bei vielen, sei das sportliche Leiter oder auch Masseure, Mechaniker, die sich nur darüber profilieren, dass ich jetzt seit 30 Jahren im Profiradsport bin und ich mir denke so, ja, kannst du stolz drauf sein, ist auch krass so, aber du bist ja auch noch so ein Mensch. Ja. Also du existierst auch noch, wenn du kein Mechaniker mehr bist. So, also ich finde es, wenn sich Leute nur über eine Sache definieren, ist auch zu krass.
Ja, dein Wert als Mensch sollte nie an eine Sache gekoppelt sein. Genau. Und vor allem nicht an Erfolg. Was liebst du denn am meisten am Profi-Dasein? Wenn du eine Sache dir aussuchen musst.
Das ist dann schon irgendwie so die, ich glaube, das unterschätzt man, aber das kann ich schon gut wertschätzen. Es sind so 2 Dinge gekoppelt. Wenn du mit einer guten Truppe unterwegs bist, ich merke einfach, wenn du halt, es macht einen Riesenunterschied, ob du einfach nur mit Teamkollegen, so ein bisschen böse gesagt, einer seelenlosen Truppe unterwegs bist, wo eigentlich, man hat Smalltalk, aber eigentlich ist allen alles egal.
Ja.
Oder ob du mit einer richtigen Truppe unterwegs bist, wo du wirklich zusammenstehst und wo sich Freundschaften bilden. Und wenn du mit der Truppe dann geile Rennen fährst, also sei das Hamburg, Frankfurt, die Tour, den Giro, irgendwie so dann da auf die Bühne zu gehen, vorgestellt zu werden, so rumzukommen. Einfach so dieses, ja, ich sag mal, das Profileben während einer Grand Tour zum Beispiel, das ist zwar super hart und echt anstrengend, aber ich glaube, das sind so Momente, die wirst du nicht mehr wiederkriegen, so irgendwann. Ne? Also ich glaube, irgendwann schaust du da dran zurück und denkst so, ja, war schon eine geile Zeit, die wir da beim Giro 2021 oder so hatten.
Klar.
Ich denke mir das immer, wenn ich in andere Sportarten gucke, wenn ich zum Beispiel, wie du gerade schaust, Fußball, und du denkst dir so, boah, wie krass muss das jetzt gerade sein, wenn du da den Spielertunnel runterkommst und dann wirst du vorgestellt und dann geht das so los. Aber für die ist es auch einfach nur so normal, wie es für uns normal ist, vom Hotel in den Teambus zu gehen, zum Start zu fahren, sich vorzubereiten und zum Startlinie zu gehen. Andere schauen auf uns so und denken sich, boah, wie krass muss das sein, in diesem Teambus zu sein und dann zum Start zu gehen. Und das kannst du ja null wertschätzen, wenn das für dich normal ist.
Ja, das habe ich tatsächlich immer versucht, weil ich hatte während dem Studium, ich habe in Bochum studiert, gab es ja immer den Sparkassen-Giro in Bochum. Und da weiß ich noch, weil es ja auch immer das Frauenrennen gab, als ich dort angefangen habe zu studieren, gab es es zumindest noch. Dann habe ich mir diese Mädels da angeschaut in diesem Startblock und dann dachte ich mir nur, was würde ich dafür geben, wenn ich einmal ein Rennen da mitfahren kann? Einfach nur mal gucken, wie ich da mitfahren kann. Und den Moment versuche ich immer, wenn wir uns an der Startlinie aufstellen, immer mir so ein bisschen zurückzurufen und mir zu sagen, guck mal, jetzt bist du hier. Wie cool, dass du es machen, dass du es mal erleben durftest. Ja. Also das versuche ich zumindest immer so ein bisschen zu behalten, auch wenn's, aber es ist nicht so leicht. Ja. Also nee, man vergisst es halt schnell,
klar.
Weil der Mensch halt einfach so ein Gewöhnungstier ist. Ja, ja. Stimmt.
Ja. Also genau, um es im Einsatz zu sagen, mit guten Freunden Rennen fahren.
Gute Rennen fahren. Und was ist das Schlimmste am Profi-Dasein? Also eine Sache, die du richtig verabscheust?
Ja, stürzen. Also ich meine, das ist wirklich so, du verletzt dich halt richtig, ne? Egal, ob das der Schürfhund ist, ist ja einfach nur nervig. Also stürzen ist auf jeden Fall das, was einen am meisten, glaube ich, abfuckt. Also da, man könnte jetzt auch irgendwie sagen, so das Leiden bei Bergetappen und was weiß ich, das ist sicherlich auch nicht schön, aber ja, so ein Sturz, so dieser, ist auch, ich finde, das ist auch so einfach so dieser Moment, wo du merkst, du kannst es nicht mehr retten.
Ja.
Bis diese gefühlte halbe Stunde, bis du den Boden triffst.
Ja.
Und dann so der erste Schmerz und dann aber auch meistens halt dieser langwierige Schmerz danach, ja. dass du dann einfach eine Woche mit Schürfhund rumrennst oder so. Also ja. ganz klar stürzen.
Ja, das stimmt. Dieser eine Moment, wo du weißt, es wird passieren. Ja. Es geht kein Weg mehr dran vorbei. Es ist irgendwie so ganz im Zentrum deines Körpers. Ja. So ein Feuerball. So, oh. So der Panik.
Ja, richtig, genau.
Und sehr unangenehm.
Also ich glaube, was du auch einfach merkst, ist, wie dein Körper innerhalb von einer Sekunde dir so Adrenalin reinschießt.
Voll.
Dass du halt einfach klarkommst in dem Moment.
Ja, so, ne? Und wie auch, also es läuft ja dann alles auch irgendwie so in Zeitlupe ab. Du kannst ja später, wenn du den Sturz im Kopf durchgehst,
ja.
gefühlt eigentlich so jede, das ist wie so Slow Motion, ja. bis du auf dem Boden auftrittst. Ja. Unangenehm. Sehr unangenehm. Dann wieder zu schöneren Dingen. Wie sieht deine ideale Trainingseinheit oder dein idealer Trainingstag aus? Du kannst ja aussuchen, ob Einheit oder Trainingstag. Eins von beiden.
Die Trainingstag oder Einheit ist dasselbe. Ist irgendjemand in meiner Trainingsgruppe von den Trainingstieren schreibt rein, morgen Abfahrt, Uhrzeit und Ort. Alle haben Zeit. Und dann drehen wir 100 Kilometer zusammen, quatschen, halten in der Mitte oder nach zwei Drittel zum Kaffee trinken an und das ist so die perfekte Einheit in Köln oder ich würde auch schrägstrich sagen dasselbe irgendwie in so einem, an so einem entspannten Dezembertag in Mallorca zum Beispiel, wenn du da eine gute Runde Gruppe hast, du drehst einfach eine entspannte 4-Stunden-Runde so zum Reinkommen am Anfang des Trainingslagers, hältst noch zum Kaffee an, kannst irgendwie quatschen. Ich finde, das sind so die Tage, wo du denkst so, ich habe schon einen richtig geilen Job, dass das jetzt irgendwie so gerade mein Job ist, was ich hier mache.
Ja. Und das ist aber auch wieder das Schöne, was ich mir nämlich jetzt so ein paar Mal gedacht habe, weil das kann ich ja immer noch machen.
Natürlich,
das kann ich immer noch machen. Das ist halt das Schöne, weil alles, was ich dich jetzt bisher gefragt habe, ist ja schon sehr ans Profi-Dasein gekoppelt. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, das ist deine Lieblingseinheit, das zeigt halt wieder, Radsport ist sehr unabhängig davon, auf welchem Niveau man ihn betreibt. Weil mit Freunden eine Runde drehen und einen Kaffee trinken, geht immer.
Ja, das stimmt.
Wie lange können wir denn noch mit dir rechnen? Hast du dir darüber schon mal konkrete Gedanken gemacht? Oder ist das was du von dem Gefühl, also viele sagen ja, sie warten auf dieses Gefühl, wenn sie irgendwie so wissen, es ist vorbei. Wartest du eher auf das Gefühl oder bist du schon so, dass du sagst, okay, ich habe einen 5-Jahres-Plan, den will ich vielleicht jetzt nicht verraten, aber ich habe schon so eine Zeit im Kopf.
Ist eine richtig gute Frage. Die kann ich auch ehrlicherweise gar nicht beantworten. Also ich habe keinen 5-Jahres-Plan. Ich kann dir sagen, dass ich schon relativ früh immer, auch das war auch in Zeiten, wo es gut lief, aber ich bin ja extrem jung Profi geworden. Ne? Und ich hatte schon mit 24, 25, was ja eigentlich noch jung ist, im Kopf so, boah, so 30 ist schon krass. Das Problem an der Geschichte ist
man
jetzt...
Man weiß nicht, wie es ist, wenn man 30 ist.
Das Problem an der Geschichte ist, ich werde halt nächstes Jahr 30 und jetzt fühle ich mich nicht so, als wenn ich jetzt nächstes Jahr aufhören wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Also auch wenn das Team noch nicht bekannt ist, das hatte ich, ist glaube ich auch kein Geheimnis mehr, dass ich ja auch für 2 Jahre verlängert habe. Also 2 Jahre werde ich dem Radsport noch erhalten bleiben. Und,
Glückwunsch.
Danke. Und wenn der Vertrag ausläuft, bin ich dann 31 und das ist schon ganz okay. Aber wenn ich genauso viel Lust auch auf Radfahren habe wie in dem Moment jetzt, dann würde ich sicherlich auch gerne nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre verlängern. Aber ich sag mal, schätzungsweise, ich glaube so 34, 35, viel länger wird man mich, glaube ich, nicht sehen. Aber ich bin auch offen dafür, wie du sagst, wenn das Gefühl in einem Jahr kommt, dass du einfach sagst, ich fühle das nicht mehr,
ja,
dann bin ich der Erste, der sagt, weil ich mache, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist bei dem, was du machst. Und wenn ich irgendwie merke, ich bin halt unglücklich beim Rennfahren, ich will da gar nicht mehr sein,
ja,
ich habe schlechte Laune, dann musst du auch einen Schlussstrich ziehen und neue Wege gehen.
Ja, definitiv. Das kann ich nachvollziehen. Hm. Meine vorletzte Frage, wo ich mir eigentlich noch die extra Frage für die in Anführungsstrichen, ich habe es gerade gedacht, als du gedacht hast, ich habe mit 19 angefangen, jetzt bin ich 28, noch keine 29. Das heißt, das sind ja 10, oder? 9, 10, ja.
Wie auch immer.
Okay, ich muss nur, ob ich 11 oder 10 Fragen mache. Also meine 9. Frage zumindest. Was ist das erste, in Anführungsstrichen verbotene, was du nach Karriereende machen würdest? Also verboten im Sinne von, keine Ahnung, würdest du auf ein Festival gehen, weil das jetzt was ist, was du während der Saison nicht machen kannst? Oder also sowas meine ich mit verboten, nicht illegale Dinge.
Ich war als allererstes war ich bei Joint rauchen.
Ist ja bis dahin wahrscheinlich auch legalisiert.
Vielleicht,
ja,
vielleicht ist es bis dahin legalisiert. Ne? Also ja, das ist aber so richtig klischee-mäßig. Das sagt man, glaube ich, die ganze Karriere lang so, oh, dann rauche ich einmal einen Joint. Also ich meine, das ist ja, wenn man in Köln unterwegs ist und nicht gerade in Sportlertruppen unterwegs ist, hat man ja das Gefühl, das ist das Normalste der Welt, mal zu kiffen oder Gras zu nehmen. Und da kann ich halt nur sagen, so, ich bin halt, natürlich hat man das noch nie oder habe ich das noch nie gemacht.
Ja.
Und ja, ist jetzt auch nicht so, dass mich das krass reizen würde, dass ich jetzt sage, das muss ich direkt als allererstes machen. Aber ich freue mich vor allen Dingen, also wirklich auf die 2 Dinge, auf die ich mich am meisten freuen würde, sind keinen Trainingsplan mehr zu haben und keinen Adams mehr zu machen, keine Rareabouts mehr auszufüllen. Das sind so die beiden Sachen. Also in der perfekten Welt würde ich jeden Tag oder würde ich 5-mal die Woche zu Argo Sport gehen, ins Gym, weil das macht mir Spaß.
Ja.
Ich würde das allererste Mal diese ganzen Kackübungen für einen Rumpf und so weglassen. Würde nur noch Oberkörper machen. Weil, das muss man ja auch sagen, es gibt aber so Sportarten wie Leichtathletik oder vielleicht auch Fußball, die zahlen echt auf den Körper ein. Das sieht man echt gut aus. Radsport gehört nicht dazu. Radsport ist keine Sportart, wo du extrem geilen Body durchbekommst. Noch 10 Lines. Also ich würde einfach vielleicht, ich würde sicherlich noch ein Rad haben und am Wochenende vielleicht mal eine Runde drehen, aber ich würde ins Gym gehen. Und was mich auch natürlich nervt ist, ich sieht man ja, ich lasse mir gerne Tattoos stechen. Nur das ist immer so, eigentlich darf man 2 Wochen sich keinen Sport betreiben. Das bei mir nicht funktioniert. Ich lasse mir halt ein Tattoo stechen und fahre halt einen Tag danach trainieren.
Ja.
Also, es ist auch schon vorgekommen, dass ich von der Tattoo-Session nach Hause trainiert bin und so. Also wirklich direkt danach. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist so richtig stumpf gerade, ich weiß. Aber es ist so, ja, ich gehe ins Gym und dann lasse ich mir ein Tattoo stechen und dann verfolge ich meine Projekte so ein bisschen. So, das ist so. Das
und
ist
noch einen durchziehen.
Das ist so mein Gedankengang gerade. Aber wahrscheinlich macht man das eine Woche und denkt sich, wie langweilig ist mein Leben. Also von daher.
Okay, aber es ist ja ganz gut, wenn man sowas hat, wo man sich drauf freuen kann. Jetzt eigentlich meine letzte Frage, vielleicht fällt mir danach noch was ein. Würdest du dem Radsport treu bleiben? Also kannst du dir vorstellen, sportlicher Leiter oder Performance Manager, Team Owner, irgendwas in der Form einfach zu machen oder vielleicht irgendwie einen Athletenmanager in einem Team?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Firma.
Manager sozusagen, ja, einfach Fahreragent.
Ja, oder einfach so Liaison-Manager für.
Ja, also in welcher Form auch immer. Ich muss sagen, es ist wirklich, die Seite hat 2 Medaillen. Ich fange mal mit der negativen Seite an. Ich denke mir immer, wenn ich meine sportlichen Leiter sehe, wenn du gerade die vorher Fahrer waren, wenn du dein Leben lang Fahrer warst und schon immer zu Rennen unterwegs warst und all das, dann einfach ins Auto zu wechseln. Und als Sportleiter hat man ja noch mehr Tage, ist noch mehr unterwegs. Und eigentlich wieder das Gleiche zu machen, nur dass man halt nicht mehr auf dem Rad unterwegs ist, was ja doch die schönere Seite wahrscheinlich ist als im Auto, einfach dasselbe weiterzumachen. Nee, kann ich mir null vorstellen, würde ich nicht wollen. Jetzt kommt aber die andere Medaille und das ist vielleicht super unsympathisch oder, also ich will nicht sagen arrogant, ich glaube, ich wäre ziemlich gut da drin. Ich glaube, ich muss sagen, also nicht als, ich bin nicht unbedingt sportlicher Leiter, ich glaube aber, ich wäre, sei es zum Beispiel ein Sprintcoach oder also wie man Leadout fährt, wie man sprintet, wie man irgendwie das habe ich einfach von meinem Vater halt krass gelernt, ne? Und habe gesehen, wie der das jahrelang gemacht hat. Zum Beispiel, das war für mich auch der beste Sprintcoach und der beste, den es jemals gab, war mein Papa bei Katjuscha. Niemand konnte besser einen Sprint analysieren oder schon von vornherein sagen, der Sprint wird auf der Seite entschieden, du musst dann da losfahren. Ich glaube, das könnte ich auch gut und tatsächlich auch Teammanager-mäßig. Ich glaube, ja, also vielleicht ist das auch so aus der Sicht von einem Fahrer, wenn man sich denkt so, wie kann man so viel falsch machen, wenn man in verschiedenen Teams war und sich dann denkt, okay, es kann ja nicht so schwer sein, so ein Team zu führen. Das denke ich mir halt oft. Wahrscheinlich weiß man natürlich auch nur die Hälfte und hat nicht mit jeder Kleinigkeit zu tun. Aber aus der Erfahrung, die ich, wahrscheinlich du ja genauso, dass du denkst, ich würde viel besser mit den Fahrern umgehen, ich würde viel besser kommunizieren, solche Dinge, denke ich. Also ich denke, ich könnte das ganz gut, auch weil ich das mein Leben lang mache. Aber ich kann es mir tatsächlich eigentlich nicht vorstellen, weil mich dann das Neue mehr reizen würde. Mhm. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass du vielleicht 3, 4, 5 Jahre was Neues machst und es dich dann wieder zurück zum Sport zieht. Also von daher, never say never.
Ja, ich denke auch, man sollte es nicht generell ausschließen für sich als Pfad. Aber so aktuell, wenn ich mir die sportlichen Leiter anschaue, also man hat ja immer so mal diesen Moment, dass man sich beim Abendessen so umschaut und sich dann so denkt, könnte ich mir doch vorstellen, das jetzt zu machen? Und dann ich mir immer so, nee.
Geht mir zum Beispiel beim Kommentieren so auch, wenn ich Rennen schaue, denke ich mir, die besten Kommentatoren sind, wenn du die aktiven Fahrer reinholst, weil es nichts stört mich mehr, wenn ich ein Rennen schaue, als wenn die Leute sagen, Fahrer XY attackiert gerade und ich sehe ganz genau, der ist es nicht, es ist ein anderer.
Ja.
Und wenn die auf die Nummern gucken und du merkst genau, wie die Nummer jetzt lesen, okay, wer ist das? Und dann den Namen sagen. Ich kann dir ein Rennen anschauen, ich kann dir genau sagen, weil ich natürlich mit den Fahrern, ich weiß, wie die alle aussehen.
Und wie die treten. Also ich könnte aus der Helikopterperspektive meistens sagen, wer so aus dem Wiegetritt, aussieht. Ja,
genau, ganz genau. Also du hast einfach ein Auge dafür, weil du tagtäglich mit den Rennen fährst. Und das geht dir natürlich aber sofort vor. In dem Moment, wo du deine Karriere beendest und du bist 3 Jahre nicht mehr in dem Sport, gibt es ja schon so viele Newcomer, die wieder hochgekommen sind, mit denen du nie gefahren bist, die kennst du nicht mehr. Ja. Und dann musst du natürlich genau das machen. Dann musst du auf den Zettel schauen und dann musst du, sagst du vielleicht mal den falschen Namen. Und das stört mich so extrem beim Kommentieren, wo ich mir denke, holt euch doch aktive Fahrer oder Fahrerinnen rein. Die können das, die kennen die alle. Die können das super. Aber, hey.
Ja, also mir ist keine 11. Frage eingefallen, weil ich dir aktiv zugehört habe.
Das waren auch sehr viele gute Fragen.
Deshalb belassen wir es jetzt dabei. Und wir haben auch schon über 1,5 Stunden aufgenommen, tatsächlich.
Ey, ich habe den ganzen Tag gequatscht heute, 1:40 im ersten Podcast hier. Also ich will noch 2 Sachen hinten raus schnell anbringen. Es geht aber schnell.
Okay, ich habe auch nur noch eine Sache, die ich sagen will. Aber fang du an.
Das erste ist, wer es auf Instagram vielleicht gesehen hat, Cycling Revolution. Wer es noch nicht gesehen hat, geht gerne mal vorbei. Tanja kommt auch in dem Trailer vor und wird sicherlich dann auch, falls das Filmprojekt mal realisiert wird, drin vorkommen. Wir, das sind die El Flamingo-Jungs, Johannes und Philipp und ich, wir haben einen coolen Trailer gemacht. Es gibt einen fertigen Pitch für eine Dokumentation oder eine Doku-Serie. Und wir haben das auf Instagram rausgehauen. Schaut euch gerne mal den Trailer an. Und wenn da irgendjemand weiterhelfen kann, nur mal so gesagt, falls ihr euch fragt, womit denn eigentlich? Uns ist am allerwichtigsten, dass das am Ende irgendwo gezeigt wird, wo es relevant ist. Sprich ein Streamingdienst, sprich ein Fernsehsender, was auch immer. Weil wir sind uns relativ sicher, dass die coole Cycling-Community, die zum Beispiel auch hier den Podcast hört, ihr schaut euch das sowieso alle an. Aber wir wollen ja auch noch neue Menschen erreichen und auch mit dem Radsportfieber infizieren. Und Cycling Revolution, der Name sagt es, es wird einfach über den Hype, der gerade um den Radsport herrscht, darüber soll eine Doku gedreht werden, eine Doku-Serie. Und wenn da irgendjemand helfen kann, irgendjemand Kontakte hat, wo man denkt, ey, schickt mir gerne eine Mail, weil es wäre geil, wenn wir das Projekt realisieren könnten und jemanden finden, einen relevanten Anbieter finden, der sagt, wir zeigen das. Wir produzieren das zusammen und zeigen das dann auf dem Sender XY. Das wollte ich noch einmal gesagt haben, den Shoutout. Und das Zweite ist, dass sich der liebe Martin bei mir gemeldet hat. Und Martin hat ein sehr, sehr schönes Anliegen, was ich auch, ich würde dem Ganzen gerne mal Raum bieten und einen Shoutout machen. Denn Martin macht Training für die Kids. Und ich lese einfach mal die Nachricht vor, das ist viel besser, als wenn ich das erklären würde. Das Training findet im Rahmen des Landesprogramms Talentsichtung in Schule und Verein statt. Durch den Wegfall des Bahntrainings in Köln wurde es ins Leben gerufen. Das Training findet mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr statt. Ab Oktober, sobald es dunkel wird, verschiebt es sich wohl auf den Samstag. Treffpunkt ist der Parkplatz am Karlscheurer Weiher am Eiffeltor, Militärringstraße 50997 Köln. Gerne kann man sich bei mir vorher melden, um alle Infos zu bekommen. m-nitzschmann, das ist nitzschmann @web.de. Ich packe das aber auch nochmal in die Shownotes, dann ist es viel einfacher für euch. Oder über die Landesverbandsseite NRW. Gefahren wird mit allen geländefähigen Crossern und Mountainbikes. Das Training ist vereinsübergreifend und für alle Kids und Jugendliche ab ca. 10 Jahren möglich. Im Vordergrund steht dabei das cross-spezifische Techniktraining mit Blick auf den NRW Cross Cup. Das sind erstmal die wichtigsten Infos. Und ganz genau, also wie ihr gehört habt, bezieht sich das für alle Leute, die vielleicht in und um Köln wohnen oder auch in NRW wohnen. Wenn ihr Kids habt, die über 10 sind und ihr denkt, wir bringen die da mal zum Training. Macht doch damit. Wäre doch cool, wenn da eine coole Trainingsgruppe entsteht. Und ich packe das in die Shownotes, die E-Mails, die E-Mail-Adresse. Und dann geht's ab.
Also zum einen wollte ich mal als kleinen YouTube-Tipp sagen, es gibt bei YouTube einfach O'Bree eingeben, also O-B-A-R-E-E. Pete. Genau wie Pete O'Bree. Und zwar geht es da um Graham O'Bree, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist mit der Superman-Position. Und das ist so eine kleine halbstündige Doku über ihn und seinen Weltrekord und seinen Weltmeistertitel und auch was die UCI da so ein bisschen betrieben hat. Und super interessant, sehr inspirierend, finde ich. Und ich glaube, der wäre heutzutage, wenn er Instagram hätte, so eine richtige Legende, weil er dann auch teilweise mit dem Fahrrad zu den Rennen gefahren ist und im Zelt da übernachtet hat. Also glaube ich, halt einfach so ein richtiger Freigeist. Ja. Hat aber auch sehr viel mit mentalen Problemen zu kämpfen gehabt und hat, glaube ich, 3 Selbstmordversuche insgesamt unternommen. Dem geht es aber heutzutage besser. Und auch da, wenn man O'Bree eingibt, findet man das auch direkt als zweiten Suchvorschlag gibt es von Enduro so einen kleinen Film, wo er halt über Geist, Körper und Seele spricht und eben auch, was ihm geholfen hat, diese dunklen Zeiten sozusagen hinter sich zu lassen und warum es ihm jetzt mental deutlich besser geht. Und ja, super interessanter Mann, und schaut es euch gerne mal an. Fand ich sehr interessant und bewegend. Und dann habe ich noch, das kann jetzt kurz dauern.
Nicht nur Probleme. Ding, dong, dong, dong,
ding, dong, dong, ding. Und zwar hat mir die Franzi Keller geschrieben und mich gebeten, dass wir vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für das Stadtkriterium in Kempten am 24.09. Die haben nämlich auch ein eigenes Frauenrennen. Und da wir jetzt eigentlich perfekt hier den Podcast aufnehmen, ich dachte, vielleicht schaffen wir es bis dahin nicht mehr, aber meldet euch gerne noch an, fahrt nach Kempten, macht noch einen kleinen Ausflug ins Allgäu, um den Sommer ausklingen zu lassen, vielleicht bei einem Radrennen. Normalerweise findet man Ausschreibungen alles bei Radnet und ja, viel Spaß beim Rennen fahren, wer dabei ist. Ich bin eventuell auch vor Ort mit meinem Liebsten.
Sehr gut. So, wir haben jetzt wirklich ewig aufgenommen.
Wir können ja zum Glück ein paar Sachen rausschneiden.
The show must go on im nächsten Podcast. Ich kann so viel verraten, ich habe schon 2 Gästinnen.
September oder Oktober?
September.
September?
September, ich bin richtig am Podcast.
Tschüss.
Richtig krass. Und wir beenden diese Folge mit 5 Entweder-Oder-Fragen, liebe Tanja. Digital oder analog?
Offensichtlich beides. Ich mache Fotos von meinen analogen Notizen.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Emotional oder rational?
Rational.
Thema Pfand. Bringst du es sofort weg oder stapelt sich es bei dir in der Wohnung?
Glaspfand stapelt sich bei mir in der Wohnung. Alles leichte Pfand bringe ich eigentlich immer regulär weg.
Alles klar, mit Tanja der alten Pfandsau beenden wir jetzt die Folge.
Für 8 Cent laufe ich nicht jedes Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.